einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wenn sich nur ein bisschen der guten Laune in dieser schlechten Zeit rüber retten würde von dem Vorgespräch, dann wird das jetzt eine zumindest unterhaltsame Zeit, die wir euch hier versuchen zu bringen, in die Wohnzimmer, in die Gehörgänge zu zaubern. Und dafür begrüße ich aus dem schönen Essen der Perle des Ruhrpotts. Guten Abend, Herr Timmer.
Ja, hi. Guten Abend.
Genau. Der Herr Timmer knackt heute ein bisschen, das sind die Knochen. Wir dachten erst, das war das Mikrofon, da haben wir aber alles dran versucht, das sind die Knochen, können wir nicht so machen. Aber dafür diesmal umso klarer, wie als wenn er direkt neben mir sitzen würde und mir ins Ohr flüstern würde, guten Abend nach Norwegen, guten Abend, Herr C.
Schönen guten Abend nach Deutschland.
Ja, du klingst wirklich traumhaft.
Also, Markus knackt bei mir aber auch.
Ab heute wird zurückgeknackt.
Ja. Ja. Oh, da fällt mir noch was ein. Ja, guten Abend. Ihr merkt, wir sind zumindest für die Zeit haben wir uns jetzt hier vorgenommen, gute Laune zu haben und das uns auch nicht verderben zu lassen, wenn alles um uns herum eh schon schlimm ist. Und das wollen wir auch alles hier, würde ich jedenfalls behaupten, eifrig außen vor lassen. Im Sinne von, dass wir Zerstreuung schaffen und haben dafür einen wirklich sehr, sehr großen, also ich dachte, der Herr Timmer sortiert noch ein bisschen aus, aber der will auf jeden Fall viel reden heute. Und das kann
ich habe gerade noch was gelöscht.
Was? Du hast gerade noch was gelöscht? Muss ich nochmal auf F5 drücken? Er hat noch was gelöscht. Sowas. Also wir haben ganz viel, deswegen Vorgespräch ad acta legen. Und fangen wir mal an. Ich würde gerne mit einem Teil anfangen, um den auch direkt über... Nee, jetzt hast du da... Ja, ich sortiere das hier noch so ein bisschen um. Genau. Habe ich beim letzten Mal schon was angedeutet gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Stand das überhaupt schon fest? Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, du hattest es erwähnt.
Ja? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wurscht. Was nun mal Fakt ist, ich werde das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit bei einer Veranstaltung wohl mal wieder, im letzten Jahr. Wo waren wir da nochmal? Da Euregio Gravel, ne? Da sind wir noch zusammengefahren.
Genau.
War das im letzten Jahr?
Das war im letzten Jahr.
Das kommt mir wirklich ewig und 200 Jahre entfernt vor. Naja. Vielleicht ist es auch so lange her und ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber eine Veranstaltung sponsert bei Components und dann wurde gefragt, wer möchte denn da noch mitfahren und da hat man mich nicht lange überreden müssen, dass ich zugesagt habe und das bedeutet, dass ich beim sogenannten Candy Bee Graveler mitfahren werde, mitfahren darf, kann, soll, will, wie man das auch immer nennen mag. Was weißt du darüber, lieber Markus?
Ist das jetzt die 100.000-1-Millionen-Frage?
Nee, eine Million gibt es nicht. Also
eine Million gibt es nicht.
Neigungspunkte vielleicht.
Ist das nicht die Strecke von Rosinenbomber und der Luftbrücke nach West-Berlin?
Ja.
Wenn du mich jetzt nach dem Jahr fragst und nach 10 Jahren bin ich ein bisschen muss ich passen, aber damit zusammen, dass es um die Strecke geht nach Berlin, die Rosinenbomber damals zurückgelegt haben.
Sehr gut.
In Zeiten des Kalten Krieges.
Da hast du schon mal den Großteil erklärt. Ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt 74 Teilnehmer in diesem Jahr und diese Zahl von 74 ist quasi darin begründet, dass es 74 Jahre her ist. Insofern kann man jetzt ausrechnen, dass das so irgendwann vor 74 Jahren ungefähr war, wahrscheinlich 1948. Und auf dieser Strecke werden wir uns bewegen. Das heißt, Start ist in Frankfurt, in diesem Falle am 5. April 2022, an einem Dienstag, Mittag. Und das Ziel ist es, am Samstagmittag wiederum in Berlin anzukommen. Es gibt eine kleine Änderung im Vergleich zu den Vorjahren. Ich muss mich mal ganz kurz räuspern. In den vergangenen Jahren war es halt so Startschuss, Bäm und Ankommen. Diesmal ist es so, dass die Strecke unterteilt wird in Abschnitte. Es soll ein bisschen der Renncharakter aus der Veranstaltung rausgenommen werden. Wer das alles ganz im Detail hören möchte, den möchte ich zu Martin verweisen bei Bike2 Global. Da ist der Gunnar, einer der Veranstalter, und redet eine Stunde darüber. Der kann das eh viel besser machen. Ich werde jetzt nur die ganz komprimierte Version bringen. dass man nicht, es ist kein Rennen, also ne, nicht irgendwie 11 Uhr dienstags los und wer ist als erster da, sondern es wird in Abschnitte unterteilt. Das heißt, zwischen 80 und 180 Kilometer, die pro Tag absolviert werden. Also es gibt am Dienstag sozusagen eine Halbetappe, dann am Samstag eine Halbetappe und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag längere Etappen. Insgesamt 650 Kilometer, 7000 Höhenmeter, so als die Hardfacts. Und man übernachtet dann Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag auf so Flugplätzen. Also auch im Sinne der Idee, dass man auf so einem, also ein Zeltplatz, ein Flugplatz, so ein Segelflugplatz oder so etwas, so kleinere Dinger, stellen sozusagen ihren Grund zur Verfügung und dort kann man dann halt legal campen, also legal zelten. Die Idee ist natürlich, dass man alles selber mit transportiert, also man ist quasi Selbstversorger, man ist autark unterwegs, auch nicht irgendwie, okay, wir fahren jetzt zu viert, der eine nimmt den Kocher mit, der andere nimmt die Powerbank mit, der dritte nimmt, keine Ahnung, Geschirr mit oder so, sondern jeder soll alleine unterwegs sein können. Wenn er unterwegs natürlich wieder liegen bleibt und braucht Hilfe von jemand anderem, dann ist das alles gar keine Frage, aber so von der Idee her erstmal Selbstversorger. Ja, und das ist jetzt so das, wo ich jetzt die letzten Tage und Wochen auch ein bisschen drauf hingefahren bin noch, also längere Strecken zu fahren, mehrere Tage hintereinander zu fahren. Und bin jetzt freudig erregt.
Hast du schon mal Probe gepackt?
Nee, noch nicht. Es ist noch nicht alles an Equipment hier bei mir so eingetrudelt. Das wird mir noch so in den nächsten Tagen bevorstehen. Ich habe es euch beiden geschickt, ne? Wie viel Liter Platz ich theoretisch habe. War das nicht irgendwas so?
Ja, hat es dann.
35, 36, 37, 32, also etwas über 30 Liter. Da sollte ich, glaube ich, alles reinkriegen. Also.
Das ist schon eine Menge.
Ja, mein Ziel ist es ja, also so viel Taschen wie möglich da, also so mich in der Bewegungsfreiheit so wenig wie möglich einzuschränken. Aber auch alles irgendwie und trotzdem so viel Platz wie möglich mir zu machen. Am Ende, ob ich die eine Tasche dann noch da lasse oder die andere Tasche da lasse oder eine vierte Tasche gar nicht dran mache, ist ja umso besser. Aber ich möchte erstmal die Optionen haben. Bin auch dankenswerterweise wusstest du das, Markus, dass der Christian in seinem Schloss hinten ganz rechts, wenn du Richtung Sonnenaufgang gehst, hat er so ein Zimmer. Das macht er auf. Das sind so zwei Türen, weil es immer sehr groß ist. Und dann hängen da nur Taschen. Das sind Taschen an den Wänden.
Und so Holz da. Ist das nicht irgendwie das Hauptlager von eBay?
Das ist so ein ausgelagertes Lager von eBay.
Ja, ja, okay.
Das sind die Sachen, die noch nicht für den Verkauf freigegeben sind, weil sie entweder noch geprüft werden müssen oder, ja, sehr gut. Und er hat mir schon eine Tasche war das, glaube ich, geschickt, ne? Also, oder, ich bekam erstmal eine Bilderauswahl, wo ich dann auswählen konnte, welche ich denn mal ausprobieren möchte.
Verschiedene Größen.
Ja, ja, genau. Das wäre so ein Serviervorschlag, wie wenn der Maître im Restaurant kommt und dann sagt, hier, oh, was möchten Sie speisen? Und die war schon ganz gut. So eine Apidura Oberrohrtasche von 2 Liter, glaube ich. Hab da jetzt aber noch was ähnlich Gutes, beziehungsweise vielleicht sogar Besseres gefunden, das jetzt gerade auf dem Weg zu mir ist, beziehungsweise was ich schon mal am Rad hatte und jetzt dann auch geordert habe von Restrap. Da bin ich noch sehr gespannt. Das wird ganz gut für mich. Ja, und ich habe dann sonst eine bunte Mischung an Taschen von Restrap, Ortlieb und mal gucken, vielleicht von Pro. Aber ich habe es noch nicht jetzt so richtig gepackt alles. Ich bin nur mit verschiedenen Taschen schon am Rad gefahren, um zu gucken, dass mich das nicht irritiert oder stört. Ja, und den Rest der Ausrüstung, also wir bekommen zum Glück aus unserer Schatzkammer sozusagen bei Components Sachen, also wie jetzt Zelt, Isomatte, Schlafsack und das muss ich jetzt mal irgendwie alles da reinkriegen. Ich wurde schon verlacht, ob der Größe.
Ja, und des Gewichtes vor allem.
Ja, aber ich habe jetzt nicht mehr so viel abnehmen können in der Zeit, das ging jetzt nicht. Ach nee, du meintest das Zelt, ne?
Ich meinte dann Equipment, also...
Ja, das ist, es ist ja jetzt kein Rennen, ne? Das ist ja, ich betrachte das ja so als aktiveres Radwandern. Und dafür sollte es dann schon irgendwie reichen. Ich wollte es halt auch groß haben. Also ein 4-Mann-Zelt ist für mich, finde ich, auch angemessen.
Hast du eigentlich
einer
nach dem anderen?
Mach du, Markus.
Nee, ich sage, du hattest ja letztes Jahr schon die Gelegenheit, mal
genau.
Equipment zu testen. Ja. Greifst du darauf nochmal zurück oder ist das jetzt was anderes, was du
nutzt? Nee, das ist in Teilen ist das schon das Gleiche. Und zwar, dass ich glaube, die Isomatte war die gleiche. Ich glaube, der Schlafsack war der gleiche. Beim Zelt muss ich noch gucken. Wir haben jetzt so ein paar und wir sind aber auch mit mehreren Menschen. Also wir müssen jetzt mal gucken, wer welches nimmt. Die härteste unter uns nimmt kein Zelt mit, sondern Biwak. Da ziehe ich wirklich meinen Helm vor. Aber im Grunde genommen von den Taschen, ich glaube, die Satteltasche hatte ich beim letzten Mal auch mit dabei, die werde ich nehmen. Ich glaube, die Lenkerrolle hatte ich beim letzten Mal auch mit dabei, die werde ich auch nehmen. Also schon so ein bisschen kann ich auf die Erfahrung zurückgreifen. Eine andere Tasche, die ich dabei hatte, werde ich nicht nehmen. Da habe ich was für mich besser Funktionierendes gefunden mittlerweile. Weil ich habe das gleiche Problem wie der Christian, dass ich einfach, also mich mal irritiert es sehr, wenn ich beim Pedalieren irgendwo drankomme. Das macht mich irre. Und aber ja, teilweise kann ich auf das Equipment zurückgreifen oder werde ich darauf zurückgreifen. Ich weiß nicht mehr. Das Zelt war beim letzten Mal sehr, sehr klein, dafür sehr, sehr leicht. Ich glaube, da werde ich das andere nehmen. Also die 200 Gramm mehr.
Wenn du sagst, einen nimmt Biwak mit, jetzt musst du mir mal kurz helfen, was du unter Biwak versteht oder was man.
Ich habe keine Ahnung, das hat die mir gesagt. Ich weiß auch nicht, was sie darunter versteht. Okay.
Aber normalerweise ist das ja einfach so, ja, so eine Außenhülle für einen Schlafsack.
Ja, quasi. So habe ich das verstanden. Aber ich, das finde ich völlig. Also, das wäre. Also, ich traue ihr das auch zu und das glaube ich auch und das macht sie wahrscheinlich auch und das finde ich. Finde ich wie Fallschirmspringen, ne? Also ziehe ich meinen Hut vor, würde ich aber nicht machen.
Ja, das ist ja schon sehr rudimentär.
Ja.
Ja, was bei uns sehr ähnlich ist, ist Hängematte mit einem kleinen Tarp drüber.
Ja, das ist auch nicht schlecht, ja.
Was ja auch wenig Platz wegnimmt und sehr leicht ist. Also auch gerade die Hängematten sind ja super leicht.
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, vor allen Dingen, weil ich eine Hängematte hier auch auf der Dachterrasse habe. Und da liebend gerne drin liege. Die werden wir aber zu groß mitnehmen, so mit Gestell und so. Hatte ich auch bei dem Fotoshooting, wo du auf angesprochen hast, mit dabei, die eine kleine Hängematte, die wurde mir freundlicherweise geliehen. Ich bin nur nicht sicher, ob auf diesem Zelt, also weißt du, ich stelle mir, wenn ich mir einen Flugplatz vorstelle, dann sehe ich da nicht viele Bäume. Weißt du? Ich glaube, das wäre für das Landen eines Flugzeugs, es ist nicht förderlich, wenn da Bäume stehen. Insofern sehe ich so viel plattes Land, platte Gegend. Und da sehe ich das Zelt eher. Auch wenn ich die Idee einer Hängematte wirklich sehr, sehr schön finde. Aber jetzt beides mitzunehmen in der Hoffnung, dass man irgendwo eine Hängematte aufhängen kann, das war mir zu viel. Deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt so illegal irgendwo unterwegs wäre oder durch den Wald fahren würde und immer Bäume da genug hat, fände ich die Idee auch sehr, sehr charmant sogar. Ja. Und was noch? Was gibt's noch zu erzählen? Eigentlich sonst gar nicht so viel. Also ich bin so ein bisschen, also am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich das schaffen werde oder wie, ne? Also nicht Sorgen, aber so nach dem Motto, hey, ist schon eine Herausforderung. Mittlerweile, ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten oder so in Kontakt gestanden, die es gemacht haben und da war eigentlich allerorten so schöne Veranstaltung, viel Spaß. Weiß nicht, was würdet ihr für ein Übersetzen? Also wie gesagt, 650 Kilometer, 7000 Höhenmeter, 180 Kilometer.
In 4 Tagen, ne?
Ja, ich sag Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die 3 Tage und dann vorne und hinten Halbetappe mit jeweils 80. Also das werde ich so als halben Tag. Was würdet ihr, wenn ihr die freie Wahl hättet, für eine Übersetzung da wählen? Also ich hab mich noch nicht 100% entschieden, aber habe 2 Optionen, deswegen mal die Frage an euch.
Was hast du denn? Hast du vorne einfach? Keine Ahnung.
Ja, Ritterrechner. Ihr seid mir echt eine große Hilfe. Gut, dass ich euch hab.
Pizzablech hinten. Also Scheibe.
Ja, das geht nicht so richtig. Also, weil das Schaltwerk ist bis auf 42 begrenzt.
Okay. Und vorne hast du auch 42.
Nee, vorne, ich überlege, also jetzt, dann packe ich mal aus. Also ich habe vorne, fahre ich im Moment sonst, wenn ich so unterwegs bin, also jetzt auch die letzten Wochen und Monate, ein 42er Oval, also was dann quasi wie ein 42er sich anfühlt, aber wie ein 44er ist. Und ich habe zur Auswahl, ob ich ein 38er Oval nehme, was ich hier habe, oder ein 36er. Aber das gibt es leider nicht in Oval, deswegen ein 36er Rund.
Ja, was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn du das ganze Gepäck mit hast, ne, was du da noch für ein Gewicht mit dir herumschleppst und dann wird das Ganze an
Anstieg war da ein Komma, natürlich... War da ein Komma zwischen der Aussage oder war das in einem durch?
Auf jeden Fall...
Ja, schwer.
Das Equipment, ja, das wird super anstrengend, vor allen Dingen dann so am zweiten Tag, am ersten geht's vielleicht noch, aber dann ab dem zweiten Tag, ja... Ich weiß nicht, ich würde auf, glaube ich, doch was vorne etwas kleineres als 42 nehmen.
Ja, ja, die 42 auf keinen, also das auf gar keinen Fall, so irre bin ich nicht. Ich überlege nur, ob ich das 48 oder das, 6, das 38er oder das 36er sogar nehme. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich mit 36,11 gar nicht mehr vorankomme. Andererseits, also wenn es mal ein bisschen flach ist und man mit, ne, wenn man den ganzen Kladderadatsch mal in Schwung gebracht hat, dass man halt so auch dann nur noch bei 12 km/h im Flachen fährt.
Du brauchst keine dicken Gänge, also wo du irgendwie Speed machen kannst. Also von daher, dann würde ich eher zum 36er tendieren.
Okay. Du würdest einen 46er lassen, ne, Markus?
Ich habe keine Ahnung. Ich würde das fahren, was ich an meinem Rad dran habe. Da mache ich mir keine Gedanken.
Sowas. Ja, vielleicht ist das auch richtig so. Aber ich denke mir mal, einen zu kleinen Gang habe ich selten gehabt. Zu schweren schon. Und Ja, ich glaube, ich werde das mal gucken, ob wir das 36er mal dran montieren und dann mal gucken, wie das mit viel Gepäck ist oder mit viel Gewicht. Ich werde dann vorher auch nochmal so alle Taschen wirklich mal für zwei Touren dran machen und die dann auch ordentlich mit allem Zeugs voll machen und mit Gewicht voll machen, um da mal so eine Vorstellung von zu haben und ein bisschen das üben noch, wenn alle Taschen, wenn alle Taschen mal da sind.
Am besten noch einen Fahrradanhänger dran, damit du auch hier das Feeling hast vom zweiten und dritten Tag.
Ja, ich kann ja einfach drei Tage fahren. Also ich könnte ja theoretisch jeden Tag, ich könnte ja im Moment die Spritpreise laden ja dazu fast ein zur Arbeit hin und zurückfahren. Das sind ja am Tag 150 Kilometer. Das wäre ja dann schon mal sowas. Da würde ich meine Familie zwar überhaupt nicht mehr sehen, aber das für die Sache ist natürlich nur gut. Genau, ich bin an einem Tag mal, an einem Wochenende hier, Karnevalswochenende, wo, oder auch der, wie man hier in Köln sagt, the Super Spreading Event, so 120, 60, 160, 200 gefahren, so mal so ein bisschen diese drei Tage in der Mitte ein bisschen zu simulieren. Und danach ging es auch noch. Also ich glaube, ich hätte am nächsten Tag die 80 auch locker geschafft. Dementsprechend bin ich da auch ganz guter Dinge mittlerweile mit der Strecke. Genau, Übersetzung wollte ich euch fragen. Licht habe ich mir überlegt, vielleicht das auch nochmal von euch zur Bestätigung. Ich würde ein eher kleines Licht, so ein Sigma Aura habe ich hier, glaube ich, die würde ich vorne an den Auflieger machen. Achtung, Auflieger, hier Markus, dein Thema. Und würde dann zusätzlich so eine Lupine als Stirnlampe nehmen. Also zwei Lampen, zwei Leuchten. Einmal für die, wo das Fahrrad hinfährt und einmal, wo man hinguckt. Gut oder schlecht?
Also zwei Lampen ist gut.
Ja.
Aber ansonsten, wann ist es nochmal?
Das ist am ersten Wochenende nach der Zeitumstellung.
Das heißt, abends. Ja, es ist doch lange hell und ihr fahrt doch am Tag. Also von daher wirst du das Licht fast nicht brauchen, oder?
Ich hoffe es auch nicht. Also es wird so gegen 8 Uhr dunkel. Dann habe ich eigentlich schon vor, wenn man morgens um 8 losfährt, in den 12 Stunden locker am Ziel zu sein. Nachmittags gucke ich natürlich, ob auf der Strecke irgendwo so ein Wellness-Bad ist, Wellness-Spa, wo ich kurz mal einkehren kann. So ein Stündchen Sauna oder so. Nee, aber ich hoffe auch, dass man möglichst wenig im Dunkeln fährt. Aber du brauchst ja auf dem Zeltplatz, brauchst ja trotzdem auch irgendwie Licht, zumindest so eine Stirnlampe, weil da ist ja nichts, da ist ja nur Wiese. Da ist ein Feuer, da sind Toiletten, Wasser, aber ansonsten ist da ja nichts.
Ich finde das cool, dass ihr da so einen zentralen Übernachtungsplatz immer habt, weil das ja nochmal so ein bisschen Kontakt mit anderen Leuten und so ein bisschen Stimmung gibt, sozusagen.
Ich bin da, am Anfang habe ich das auch gedacht, dass mir das total, also dass ich das total super finde, dass man sich nicht darum kümmern muss, wo man sein Zelt aufschlägt. Das war so eine meiner Sorgen. Nach dieser Tour, die ich da gemacht habe, diesen drei Tagen am Stück, habe ich gedacht, also es gibt auch so ein sogenanntes Nachtflugverbot, auch alles so in Anlehnung an die Fliegerei, dass man nicht zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens fahren darf.
Ah, okay.
Wenn diese Übernachtungen eh vorgesehen sind als obligat, dann dann wird man die 6 Stunden auch hoffentlich gar nicht brauchen. Ich bin immer mittlerweile hin und her gerissen, weil so manches Mal jetzt bei so den längeren Touren habe ich auch gedacht, na, eigentlich wäre es auch geil, mal auszutesten, wie weit man kommt. Weißt du? Also wie viel Strecke ich schaffen würde. Und das wird mich, beeinträchtigt mich jetzt in der Hinsicht, ne, dass ich nicht sagen kann, okay, keine Ahnung, ich stehe Freitagmorgen auf und denke mir, boah, du hast noch Bombenbeine, es sind jetzt noch irgendwie 280 Kilometer, die könnte ich jetzt auch abreißen, versuche ich doch mal. Ne, das wird ja so ein bisschen dadurch verhindert. Aber andererseits, es ist ja auch ganz klar ausgewiesen, nicht als Rennen, sondern als Fahrt, als Erlebnisfahrt, würde ich es mal sagen. Und ja, das ist halt der Charakter der Veranstaltung. Ich glaube, es könnte für viele auch die so ein bisschen Einstieg in dieses, und ich glaube, so ist es auch von der Idee her gedacht, so Einstieg in so Langstreckenrennen bedeuten. Und da nimmt man einem halt ein paar Sachen ab. Also Schlafplatz suchen, Wasserversorgung abends, nachts und so. Und das finde ich auch einem Toiletten, ne, für die, die da Probleme haben. Das finde ich eigentlich ganz gut von der Idee her.
Ja, ist so ein bisschen betreutes Radfahren, ne?
Ja, dieses Betreute stimmt schon. Wobei halt trotzdem man auch immer gesagt hat, ne, es ist immer noch Selbstversorgung. Also du kommst da nicht hin und es gibt jetzt irgendwie eine warme Mahlzeit oder so etwas. Das ist nicht der Fall. Insofern, es ist, glaube ich, eine ganz interessante Mischung. Und das kommt jetzt den Leuten wahrscheinlich entgegen, die sich noch nicht komplett in so ein Abenteuer stürzen möchten. Einerseits, aber andererseits dann trotzdem schon mal so ein bisschen gucken wollen, schaffe ich es jetzt in 4 Tagen so eine Strecke zurückzulegen mit den Höhenmetern und Gepäck am Rad und so weiter und so fort.
Ja.
Gibt bei Sportwala, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal genutzt, gibt es auch eine Karte, also hier Dotwatching ist möglich. Was noch? Ja, wir werden von einem Fotografen dann auch noch begleitet, also es wird da keine Ahnung, wie schöne oder unschöne Bilder geben, wie ich fluchend irgendwo ein Fahrrad hochschiebe. Das hoffe ich, macht das Ganze noch ein bisschen runder und ist auch immer schön. Ich finde mal ja anhalten, um Fotos zu machen, ein bisschen doof, weil es kostet Zeit und man kommt nicht weiter, man kühlt aus und so weiter. In der Not stecke ich dann nicht, sondern da werden Fotos gemacht. Ja, gibt es noch was euch interessiert bei der Veranstaltung? Also was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Nicht, sehr gut.
Also ich finde das eigentlich mit dem Nachtfahrverbot gut. Das nimmt da so ein bisschen, klar nimmt das da Speed raus, aber es ist halt eine Unfallquelle weniger. Also
ja.
Ja, das ist halt auch die typische Zeit, wo die meisten dann unaufmerksam sind und dann kommt die Dunkelheit noch da hinzu und ja.
Ja, und ich habe auch gehört, man stürzt bei Gravel-Touren dann doch ab und an mal.
Ja, das komme ich gleich dazu. Ja, und vor allen Dingen, wenn man jetzt das Beispiel, was ich eben gesagt habe, okay, ich wache Freitagmorgen auf, ich fühle mich bombig und denke, es sind noch 280 Kilometer, die reiße ich jetzt am Stück ab, dann kommt man halt abends um 10, 11, 12 vielleicht oder irgendwie sowas nach Berlin rein. Ist halt auch nicht so, dass das am prickelsten wahrscheinlich, ne? Also der Sicherheit geschuldet, auf jeden Fall cool. Wenn man dann einfach morgens einigermaßen ausgeruht, dann losfährt und kommt dann irgendwann gegen Mittag da an, so jedenfalls in meiner Vorstellung, das ist schon, ja, und es nimmt halt dem Ganzen so ein bisschen den Speed, den Renncharakter und das soll es ja nicht sein, bewusst nicht, nur da gibt es ja andere Veranstaltungen und vielleicht ist das auch zur Etablierung eines solchen neuen Formates mal eine gute Idee, ne? Also es gibt ja, Rennen gibt es ja genug, Selbstversorgungsrennen auch, aber vielleicht ist das so ein bisschen,
Aber Candy Bee gibt es doch schon eine Weile.
Ja, 17, 18 gab es das. 21, 20 glaube ich nicht. 19 bin ich nicht sicher. Also das gab es schon mal oder gibt es waren Veranstaltungen, mindestens von 2 weiß ich es. Und es war als Idee nie jetzt so nach dem Motto, ich mach's nicht mehr, bloß die letzten 2 Jahre war halt nichts und das Jahr davor weiß ich gar nicht. Also die grundsätzliche Idee gibt es schon länger, ja. Und ja, meine große Sorge ist jetzt halt noch, ne, also dass halt jetzt Köln hier Superspilling-Event war jetzt nicht nur im Spaß gesagt. Ich glaube, wir liegen jetzt mit den Infektionszahlen deutschlandweit vorne. Die Schulen werden ordentlich durchseucht. Ich habe jetzt natürlich, ich will nicht sagen Panik, aber es wird mich jetzt einfach massiv ärgern, wenn es jetzt kurz vor knapp mich noch erwischen würde. Ne? Also ich habe jetzt immer...
Noch ein kleiner Tipp, was so das Thema Übernachten an Flughäfen betrifft. Haltet euch von militärischen Einrichtungen fern.
Ja, ich glaube, das sind alles so Segelflughäfen oder sowas.
Okay.
Also, ne, also ich werde jetzt nicht in Rammstein Airbase einmarschieren. Und, aber gut, dass du das sagst, weil ne, bis jetzt warst du der Einzige von uns dreien, wo ich zumindest mal kurz dabei war, wo du fast verhaftet wurdest. Also insofern traue ich dir genau zu, solche Gefahrensituationen zu erkennen. Markus, komm da runter. Noch nie ein Zaun hat mich aufgehalten. Komm da runter. Kommen Sie da mal runter, bitte, junger Mann. Wo war ich? Genau, also Covid ist natürlich noch so eine Sache, wo ich jetzt ein bisschen Schiss habe, vor allem mit dem schulpflichtigen Kind. Wäre jetzt doof, wenn es mich ausgerechnet jetzt erwischen würde, wenn man die ganze Pandemie einigermaßen durchgekommen ist und jetzt so eine Woche vorher so, nee, doch nicht.
Das wird kann halt passieren.
Ja, ich würde das dann auch irgendwie so als, ich habe es die Woche Schicksal genannt, aber das war dann vielleicht auch ein bisschen zu melodramatisch als, dann ist es so, dann kann man auch nichts machen. Also man versucht weiterhin, sich möglichst vernünftig zu verhalten. Und andererseits denke ich mir, wenn ich bis jetzt durchgekommen bin ohne eine Ansteckung und dann hoffe ich doch, dass ich jetzt einfach das Glück habe, es auch noch zu schaffen die nächsten Tage. Naja, und dann ist mir letzten Donnerstag das noch passiert, wo Herr Markus drauf angespielt hat. Da war ich mit der Arbeit mit so einer Gravelrunde gefahren, abends, nachts im Dunkeln. Und da hat es mich dann echt noch geschmissen. Das war unschön, um es vorsichtig auszudrücken. Seid ihr mal nachts gefallen? Also gestürzt?
Nee. Zum Glück nicht.
Also das war auch so ein ganz surreales, weil ich hatte das Gefühl, man fährt ja nachts meistens langsamer, als man denkt. Und irgendwie, es ging bergab. Und dann war da auf einmal, also der Björn, mit dem ich hinterher gefahren bin, schöne Grüße und danke nochmal. Der Björn meinte hinterher noch, ja, ich wollte eigentlich noch Bescheid sagen, dass die Stelle gefährlich ist, weil das ist so ausgewaschen, da ging es so bergab und da ist das Wasser irgendwie so abgelaufen viel. Und dann hat es da wie Spurrillen gehabt und da bin ich einfach in irgendeine Art Spurrille reingerutscht und dann konnte ich nicht mehr lenken, seitlich weg und dann lag ich einmal auf einmal da. Und das war wirklich sehr, sehr komisch, so im Dunkeln, also auch Stirnlampe und vorne eine Lampe dran. Aber man sah irgendwie, das kam einem vor, wie wenn man so selber sieht, wie, kennt ihr das, wenn man so eine Kamera hat und die Kamera fällt hin, irgendwie, das sah alles irgendwie so ein bisschen zeitverzögert aus. Und dann habe ich mich wieder zusammengerafft. SDIs waren ein bisschen verbogen, aber am Fahrrad kein Schaden und ich habe auch nur, ja, so eine Rippenprellung, glaube ich. Also zumindest meiner Erfahrung nach fühlt sich eine Rippenprellung so an.
Ja. Du merkst jetzt schon nichts mehr von, oder?
Doch, doch. Also ich bin heute, glaube ich, den ersten Tag komplett ohne Schmerzmittel.
Wow.
Bis da so. Also, ja, ich bin einfach da voll so drauf gedonnert. So seitlich und die Schulter ist noch blau oder jetzt mittlerweile gelb eingefärbt. Schöne Farben. Ich glaube, ich habe ein Jesusbild als blauen Fleck. Da muss ich auch noch was draus machen. Ja, mein Plan war, am vergangenen Wochenende nochmal irgendwie so einen Block, so einen ähnlichen zu fahren wie beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fahre ungern unter Schmerzmitteln. Also nur Schmerzmittel nehmen, damit man trainieren kann, das finde ich irgendwie doof. Wenn der Körper schon irgendwie sagt, hey, Schmerz ist nicht gut, dann lasse ich es dann in dem Fall auch lieber, wenn es irgendwie noch auch anders einrichtbar hoffentlich ist.
Ja, das klappt dann ja auch mit der Atmung nicht mehr so gut.
Genau. Das ist, das hatte ich schon mal irgendwann gelesen, dass auch eine Begleiterscheinung sehr oft von Rippenprellungen bei älteren Menschen vor allen Dingen ist, dass man nicht mehr so tief ein- und ausatmet und deswegen eine Lungenentzündung nach sich zieht.
Hi.
Ja. Aber mit Lungenentzündungen habe ich auch mehr als genug Erfahrungen. Insofern bin ich da auch ein ganz guter Dinge, dass ich die früh genug erkennen würde. Aber es ist jetzt auch nicht dramatischer, als es, man muss nicht dramatischer machen, als es ist. Das wird jetzt nicht irgendwie über Wohl und Weh bei der Veranstaltung entscheiden. Ja, so schaut's aus. Das wollte ich kurz berichten zu Anfang. So als nächste Pläne. Und ja, also folgt dem, wenn ihr davon was sehen wollt und was mitbekommen wollt, dann ist, glaube ich, die einfachste und schnellste Anlaufstelle der Bike Components Instagram-Account, weil da wird dann, glaube ich, auch immer relativ zeitnah darüber berichtet und Sachen gezeigt. Den werde ich, glaube ich, dann irgendwann mal hier drunter verlinken.
Ja, dann hoffe ich, dass du gesund bleibst.
Ja, das hoffe ich auch. Das wird mich wirklich so maßlos ärgern, auch wenn da niemand was für kann. Ja. Gut. Taschen. Beim Timmer weiß ich ja, dass der so ein unfassbares Repertoire an Taschen hat. Was hast du für Taschen bei London und Edinburgh London zum Beispiel mitgehabt? Also jetzt nicht das konkrete Modell, sondern welche Arten? Markus, weißt du es noch?
Ne, ich hatte hinten so eine, unterm Sattel so eine Ortlieb-Tasche. So einen Sack.
Ja.
Und dann hatte ich noch so einen kleinen Oberrohrtasche. Aber nur so eine ganz kurze, wo das Telefon reinpasste, sage ich jetzt mal.
Okay, aber ihr habt doch nichts, ja, du hast jetzt auch kein Zelt, Schlafsack und Isomatte
dabei? Nee, habe ich ja alles nichts dabei gehabt.
Okay, ja, okay. Also nur Klamotten im Prinzip, ne? Und irgendwie Powerbank und so ein Kram.
Genau.
Ja, okay. Ja, das, da werde ich wohl ein bisschen mehr mittragen müssen. Was ich gesehen habe und was ich noch nicht in meinen Händen habe, aber hoffentlich diese Woche noch kommt, was ich ganz apart fand, wirklich diese Tasche unter dem Auflieger von Restrap, dass du so einen 7-Liter Dryback da reinkriegst, die quasi in meiner Traumwelt vor noch der Lenkerrolle von Ortlieb dann sitzen wird, wo ich dann einfach zumindest schon mal einen Schlafsack und vielleicht sogar das Zelt noch mit reinkriege, dass man dieses Zeug einfach dann da schon mal so verpackt hat und dann drin hat oder vielleicht auch Schlafsack und Isomatte und dann das Zelt nur hinten noch in die Tasche, dass man sozusagen dann den Hausstand schon mal versorgt hat. Aber das wird man dann noch sehen mit der Zeit irgendwie. Ja, noch irgendwelche Fragen zur Veranstaltung?
Ich finde es halt krass, was das für einen aktuellen politischen Bezug wieder kriegt. Also ja. Das Thema Luftbrücke, Kalter Krieg.
Ja, das habe ich auch schon mehrfach jetzt gedacht.
Das ist, ja, traurig, dass manchmal die Geschichte so wieder einholt.
Ja, genau.
Dinge, die man dachte, die gehören irgendwie einer anderen Generation zugehörig, dann doch 2022 wieder aktuell sind.
Das ja, ist schon dass die Menschheit einfach nicht klüger wird.
Ja.
Oder dumm geblieben ist. Vielleicht auch das weiß man noch nicht so genau.
Oder dass einige Idioten halt nie aussterben.
Ja.
Auch wenn sich vielleicht die Gesellschaft insgesamt weiter bewegt, aber es gibt dann halt doch noch genug Idioten, die irgendwie übrig bleiben.
Ja, und die dann auch noch so was zu sagen bekommen. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Weißt du, wenn Karl Dieter beim Gartenzüchter-Kleinverein, weiß nicht, wie heißt das, Garten-Kleinverein? Keine Ahnung, Kaninchen?
Kleingarten.
Kleingartenverein, genau. Wenn Karl Dieter beim Kleingartenverein rumschimpft, dann ist das ja egal. Ne, dann kann man Achsel zucken und gehen, aber ja, wenn mancher mit dann doch etwas mehr macht, rumpöbelt, dann ist einfach mal die Welt davon betroffen.
Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kriegt ja manchmal schon ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal 2 Minuten im Halteverbot steht oder im Parkverbot steht, weil man irgendwie schnell was abholen muss oder man macht ja irgendwie mal so
ja.
Dinge, die vielleicht nicht gesetzeskonform sind und dann kriegt man schon ein schlechtes Gewissen und dann ist da einer, der irgendwie einen Krieg anzettelt, also wie man das so, ich meine, ist ja auch bloß ein Mensch, also wie sehr muss man quasi in seinem eigenen Weltleben und so einen Film schieben, dass man da irgendwie überhaupt keine Ahnung. Gewissen oder irgendwie Seele hat, also es ist schon
krass. Ich kann es nicht, also es gibt einfach Sachen, die kann ich nicht verstehen. Das ist einfach so. Das ist schlimm und das ist so und das gehört dazu. Kein blassen Schimmer. Wie man jede Nacht dann noch ins Bett gehen kann und am nächsten Morgen aufstehen kann und vor den Spiegel tritt.
Wahnsinn.
Da muss man schon ganz schön Egomane sein.
Ja, wahrscheinlich. Aber ach, lass uns lieber über schöne Sachen sprechen. Wir haben doch den ganzen Tag immer so alles Schlimme um uns rum. Ah, ich sehe schon, beim Dot-Watching kann man schon...
Tut sich schon was?
Ja, tut sich schon was. Sind die schon ohne mich gefahren?
Leaderboard. War das letzte Wochenende vor der Zeitumstellung?
Das war das... Wir haben doch noch Februar, oder? Nee, keine Ahnung, was da jetzt zu sehen ist. Ich weiß auch nicht. Der David.
Die haben dir aus einem bestimmten Grund gesagt, dass es erst 2 Wochen später ist.
Ja. Ach so, eine schöne Sache noch, die ich vielleicht erwähnt haben möchte an der Stelle. Es war am Anfang zumindest so, dass die von den 74 Plätzen die Hälfte für Männer und die Hälfte für Frauen erstmal reserviert waren. Das heißt, es konnten sich 74 durch 2 macht 37. Es konnten sich 37 Männer und 37 Frauen in der ersten Phase bewerben. Und als diese erste Phase zurück war, dann wurde aufgefüllt. Das heißt, es sollte eigentlich mindestens, also es sollten zumindest die 37 Frauen, wenn sie wollten, die Möglichkeit gehabt haben zu starten. Also nicht so nach dem Motto, der Erste, der sich anmeldet, der Erste kommt, der Erste malt. sondern man hatte da durchaus die Möglichkeit, auch entspannter zu sein. Genau. Das,
aber ob das jetzt auch so geklappt hat, dass da auch...
Das weiß ich nicht. Ich habe nirgendwo irgendwie eine Übersicht gesehen. Also das, nee, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber mal gucken. Einfach mal abwarten. Okay. Dann kommen wir doch zum nächsten Programmpunkt in unserer Revue der guten Laune und der schlechten Versprecher. Du hast angegeben, Veranstaltung 2022. Sind damit die Veranstaltungen gemeint, die du jetzt aufzählst, die es ja geben wird? Deutschlandweit, europaweit, weltweit? Oder die wir besuchen wollen oder besuchen können?
Ja, genau, letzteres. Also, wir hatten da, glaube ich, schon mal letztes Mal drüber gesprochen, aber.
Bisschen.
Ja, mich würde jetzt einfach interessieren, was ihr jetzt so geplant habt für euch. Und da würde ich auch erzählen, was ich so geplant habe.
Ich bin im Moment so, dass ich jetzt eigentlich außer das nichts geplant habe. Was ich noch so ein bisschen gerne machen würde, wäre der Euregio Gravel, den wir letztes Jahr gefahren sind. Das fand ich eine nette Veranstaltung. Da würde ich mal gerne 20 Minuten nach dir starten und dich dann doch noch einholen. Ansonsten habe ich eigentlich nicht so richtig was geplant. Vor allem, weil ich jetzt auch die letzten Wochen, also ich habe gesagt so, okay, bis zum Candy nehme ich mir die Wochenenden auch so viel Zeit, wie ich möchte. Einfach mal so völlig egoistisch, was sonst nicht meine Art ist. Und danach gucke ich mal weiter. Da will ich jetzt dann aber auch erstmal so die nächsten Wochenenden dann nichts groß planen oder machen, sondern dann hat die Familie Vorrang. Ja, und nö, außer dem Euregio und dem habe ich jetzt noch nichts. Ich gehe den Staffelstab weiter nach Norwegen.
Nö, bei mir ist jetzt eigentlich nur London, Edinburgh, London geplant. Und irgendwie die letzten Wochen kam ich so ein bisschen aus dem Trainingsrhythmus und so wirklich diese ganze Ukraine-Geschichte und der Angriff, der hat mich schon auch ein bisschen blockiert. So. Ich habe irgendwie mehr Nachrichten gelesen, als dann doch trainiert. Und kam quasi ein bisschen aus dem Rhythmus und aus dem Pläne schmieden. Mhm. Und was jetzt so direkt Veranstaltungen betrifft, wird es wahrscheinlich nur an größeren Veranstaltungen London, Edinburgh, London werden. Ob ich hier lokal das ein oder andere Rennen mitfahre, ob ich mich irgendwie individuell mal irgendwie übers Wochenende irgendwie einen längeren Trip mache oder das werde ich alles sehen und denke auch relativ spontan entscheiden. Also mal gucken. Also es gibt so ein paar Ideen, aber das ist jetzt keine Veranstaltung. Da ist wirklich London, Edinburgh, London das Einzige, was geplant ist. Und das ist schon jetzt nicht nur von der Strecke her, sondern an sich auch logistisch die größere Herausforderung. Von daher muss man manchmal auch so ein bisschen Grenzen setzen für sich selbst.
Ich habe übrigens sehr oft in den letzten, so in der Vorbereitung an deinen Satz zurückgedacht, naja, so lange Strecken und so viel fahre ich vorher gar nicht, weil ich will ja dann auch heiß sein auf die lange Strecke. Immer wenn ich, warum auch immer nicht geklappt hat, dass ich so fahre, wie ich möchte. Ne? Also jetzt letztes Wochenende zum Beispiel, wo ich große Pläne hatte, aber das nach dann irgendwie hinten rausgefallen ist, da dachte ich mir, oh, ist ja nicht schlimm, ne? Dann bist du wenigstens heiß.
Ja klar, aber du kannst natürlich mit so negativen Vorerfahrungen auch viel kaputt machen und dass man sehr vorsichtig, sehr ängstlich eben vielleicht nicht so frei im Kopf rangeht, weil die vorherigen Erlebnisse ein bisschen ausbremsen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt so nach und nach wieder ein bisschen aufs Rad komme und versuche da einfach zu fahren, ein bisschen nach Gefühl zu fahren, auch jetzt keinen Trainingsplan groß zu haben, sondern einfach zu gucken, okay, wie habe ich Freude dran, was geht, ist das Wetter gut, fliege ich nochmal irgendwie in den Süden für eine Woche und mache nochmal irgendwie eine intensive Trainingswoche, bleibe ich hier, ist auch viel, muss ich sagen, draußen fahren ist hier auch extrem wetterabhängig und das ist jetzt gar nicht mal so das Thema Regen, sondern einfach das Thema Wind, also wir hatten jetzt auch wieder Stürme, was so die schwersten Stürme waren seit 2004, glaube ich. Das ist einfach furchtbar, da zu fahren. Und macht einfach keinen Spaß. sich da durch einen Sturm zu zwängen draußen. Von daher gucke ich einfach und bin relativ entspannt und versuche eher zu schauen, dass ich mir mal überlege, wie ich nach England komme. Und genau.
Mhm. Nee, also ich meinte das durchaus mit dem Hals auf die Strecke sein. Also das war für mich dann wirklich immer so nach dem Motto, alles klar, vielleicht ist das auch wirklich der Ansatz, der richtige Ansatz auch für mich dann. Also ich habe das immer so als, ja, doch, dann mache ich das auch so. Das hat ja beim C auch geklappt, dann wird das bei mir auch so klappen.
Ich meine, der Unterschied zwischen Candy B und London, Edinburgh, London ist ja, dass ihr euch in einer gewissen Weise selbst versorgen müsst und, oder eigentlich, ja, nicht nur zu einer gewissen Weise, sondern ihr müsst euch selbst versorgen. Da muss man natürlich sowas wie Equipment schon mal testen und gucken, dass die Sachen funktionieren und für ihn aufgehen. Das müsste man schon auf jeden Fall mal testen.
Ja, wobei, da denke ich mir dann aber auch, wir sind ja immer noch innerhalb von Deutschland, ne? Also wir sind ja jetzt nicht irgendwo am Ende der Welt, ne? Also ich könnte ja theoretisch auch jeden Tag einfach, also es ist ja nicht so, dass man sich selbst versorgen muss. Man kann ja alle, wie heißt das, ich glaube, alle Angebote, die jedem zur Verfügung stehen, auch nutzen. Das heißt, wenn jetzt, so blöd es klingt, aber wenn jetzt irgendwo ein Restaurant am Wegesrand ist, dann kann ich auch da essen gehen. Na, oder ich habe auch bei älteren Veranstaltungen schon gelesen, mitbekommen, wo es einfach in Strömen geregnet hat, dass Leute einfach in ein Hotel gegangen sind, weil sie gesagt haben, ey, geht nicht mehr. Ne, solche Möglichkeiten bestehen ja auch. Deswegen bin ich da in der Hinsicht auch eigentlich entspannter, als ich es normalerweise bin, im Sinne von, naja, wir sind ja nicht in der kompletten, wie soll man sagen, nicht am Ende der Welt. Und die Zivilisation hat uns ja noch irgendwie.
Ja, wobei jetzt ja eine Gravel-Strecke ist, da ist ja jetzt nicht zwangsläufig gegeben, dass man durch Ortschaften kommt, wie das jetzt vielleicht bei Straßengeschichten sind.
Ja, aber dann, weißt du, du meintest ja eben, ihr fahrt ja nur im Hellen. Ja, dann mach ja einen kleinen Abstecher. Also, ne, solange man hinterher, man kann auch Abstecher fahren und alles, ne? Man muss halt nur hinterher wieder auf den Originaltrack, also ich muss quasi so wieder zurück auf den Originaltrack und dann da weiterfahren. Insofern, das sehe ich auch alles. Also da mache ich mir ausnahmsweise mal jemand, der sonst gerne über viel nachdenkt, an der Stelle nicht so viel Gedanken wirklich drum. Also das wird schon irgendwie alles gut gehen.
Also du brauchst jetzt nicht noch irgendwie so einen Überlebenskurs oder so absolvieren vorher?
Nee, das habe ich als Geborener,
machen kannst.
Als geborener Düsseldorfer bin ich in Köln, ja, habe ich ja eh hier in Köln ein Überlebenstraining jeden Tag. Nee, also da ist, glaube ich, nichts nötig. Das wird schon. Solange ich das Zelt einmal hier aufgebaut habe draußen und weiß, wie rum ich in den Schlafsack muss, wird das, glaube ich, alles einigermaßen gehen.
Ich habe heute noch ein Video gesehen. Und
wie
du es vor allen
Dingen zusammenbaust.
Wie du es zusammenbaust? Also du meinst,
dass es auch wieder auf dieselben Packmaße kommt.
Ja, genau. Ne? Also das ist dann schon mal geplant, dass ich dann hier das Zelt mal auf und zu mache. Ja, aber ansonsten nicht. Das ist ja das Schöne, man. Ich finde irgendwie die, weiß nicht, ob der Ausdruck so richtig passt, aber die Fallhöhe ist nicht so hoch. Ne? Was kann schlimmstenfalls passieren? Also das heißt jetzt nicht, dass ich da mit einer Einstellung rangehe, ach, wird schon alles und sorglos bin. Ne? Also, keine Ahnung, Redundanz für bestimmte Sachen habe ich schon immer auch immer mit eingeplant. Aber es ist immer noch, also ich hätte mehr Respekt davon, irgendwo in den schottischen Highlands den dritten Schlauch in den Reifen zu ziehen, bevor man weiterfährt, als ich es jetzt da habe, wo ich möglicherweise immer noch eine Zivilisation als Fallback sehr nah habe. Wobei ich die Strecke auch noch nicht, also den finalen Track gibt es noch oder gab es noch nicht oder gibt es noch nicht, der wird noch kommen.
Ja. Also ich finde London, Edinburgh, London eher da, gut, aber ist auch lange her. Dass ich das gemacht habe, aber ich finde das jetzt eher da so eine rundum sorglos Paketveranstaltung fast. Also du hast ja da 50, 60, 70, 80.
Dann mach's doch anders, dann fahr immer vorbei.
Fahr mal vorbei. Ja. Nee, du musst ja rein, du musst den Stempel holen. Also ich würde es ja gern machen, he? Also das war ja so meine Intention, aber du musst ja anhalten und musst quasi rein, um dir den Stempel zu holen.
Ja, aber dann kannst du direkt wieder drauf springen und weiterfahren, 100 Meter weiterfahren und dein Zelt dann da aufschlagen.
Ja, und dann riecht es da immer so gut.
Die englische Küche bekannt. Beliebt bei Land und Leuten.
Genau.
Nee, aber also London, und dann bist du jetzt am Drücker, Tibor. Was bei dir steht, the same procedure as long years ago.
So ähnlich. Also ein paar Brevets dieses Jahr, also so eine ganze Serie, 200, 300, 400 und 600. Und das fängt jetzt am 9. April an, ein 400er, ganz bei mir in der Nähe.
Ja, schade, dass man sich da nicht trifft auf der Strecke dann irgendwie noch.
Am 9., wieso, ist der Candy auch um den Dreh?
Ja, das ist doch, der 9. ist doch der Samstag, oder?
Ja.
Ja, genau. Und an dem Samstagvormittag komme ich in Berlin an.
Ach so, ja, okay. Nee, da bin ich ja noch hier in der Ecke.
Ja, ja, ja. Eben, das meinte ich.
Was habe ich noch geplant? Ja, und halt, den Dirty Boar. Dirty Boar? Genau, in Belgien, diese Veranstaltung, da habe ich mich noch angemeldet. Das ist ja Anfang September. Und eine Woche vorher ist der Ötztaler Radmarathon. Da habe ich mich jetzt genau zu sein, heute ist Dienstag, angemeldet.
Stopp. Da kann man sich doch nicht normal anmelden, oder? Oder wie war das?
Eigentlich muss man loskaufen und dann hoffen, dass das losgezogen wird. Ich hatte leider kein Glück. Und ich habe aber einen Bekanntenkreis, die diese Strategie verfolgen, die ich früher auch gemacht habe, dass die diverse Lose gekauft haben und irgendeins davon wird dann schon gezogen. Dann hatten die halt für sich einen Platz und dann noch einen übrig und den
habe
ich mir dann geschnappt. Mhm. Das heißt natürlich, dass man dann diesen Startplatz nachher noch übertragen muss. Und das kostet dann noch mal extra. Ich bin mittlerweile 50 Euro. Die heben halt immer weiter die Gebühren an, um die Leute abzuschrecken, solche Aktionen zu machen, aber das
schreckt dich nicht ab.
Nee.
Was kostet jetzt der Startplatz so in Summe? Weißt du das schon oder möchtest du das einfach komplett ausblenden, um dich selber nicht, um den Büßergürtel sozusagen nicht noch enger zu schnallen?
Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, was das jetzt genau kostet. Ich warte nämlich noch darauf, dass man mir die Kosten mitteilt. Ich tippe mal so um die 140, 150 und dann nochmal plus 50 für die Ummeldung.
Ja, ich hatte gelesen, 159 kostet die Anmeldung. Ja. Oder ist die Stadtgebühr, das Nenngeld oder wie nennen die das? Und 5 Euro Anmeldegebühr, also Losgebühr. Plus 90 Cent irgendwie, also 5,90 Euro diese Losgebühr und 159 dann plus 10 Euro Transmittergebühr.
Also die sammeln für 6 Euro verkaufen die Lose damit und genau. Also sammeln die von 10.000 Leuten die 6 Euro ein?
20.000.
Ah, ich habe die 10.000 geraten. Die sammeln von 20.000 Leuten 6 Euro ein, also das können ja schon mal einfach so, ne, das sind halt die Kosten für die Verlosung, die sind ja bestimmt immens. Und wenn sie die 120.000 Euro eingenommen haben, dann wird unter denen die den glücklichen 4.000 wird dann nochmal 160 Euro eingenommen.
Ja. Genau.
Ich möchte, ne, also es gibt immer noch 1.000 Millionen Arten, Dümmergeld auszugeben und sei es für Raketen und Waffen, aber nichtsdestotrotz, ja. Wie man das Geld verdient, wissen sie schon. Hoffe ich zumindest.
Also ja.
Da ist es, wer raus muss es.
Die Strecke, also ich finde die Strecke halt echt toll. Was mich immer so gestört hat, war die Fahrt darunter. Also mit einer PKW, ich hasse das, also ehrlich. Und deswegen habe ich direkt mal geguckt, ob ich da auch anders hinkomme, und zwar mit dem Zug und wie es der Zufall will. Das wird zu lange dauern. Nee. Aber man kommt recht gut von Essen Hauptbahnhof mit dem Zug bis nach Ötztal, also das ist dann bis Sölden nur noch 40 Kilometer. Und da kommt man mit, sogar ohne umzusteigen, kommt man da durch oder mit einmal umsteigen.
Ach.
Und das ist auch, wenn man das jetzt so weit im Voraus bucht, auch echt günstig. Also so um die 50 Euro eine Fahrt.
Ja,
also das ist mit den momentanen Spritpreisen könnte man das nicht jetzt unbedingt kompensieren. Also diese 700 Kilometer, das wäre locker eine Tankfüllung, 150 Euro. Naja, also jetzt mit einem PKW gerechnet. Mhm. Von daher.
Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so. Ja, klar. Und dann hat aber. Und dann nimmst du das Gepäck einfach nur, packst in Fahrradtaschen.
Ja.
Und fährst dann die 40 Kilometer rüber.
Genau. Wobei ich auch noch mit dem Bus fahren könnte, von Ötztal bis Sölden, aber ich will das letzte Stück würde ich dann lieber mit einem Rad fahren.
Ja, würde ich glaube ich auch machen, vor allem bei, nach 700 Kilometern Zugfahrt. Ich meine, der Zug ist meistens ja noch bequemer als im Auto. Aber nichtsdestotrotz, ich muss in die Beine da hier freifahren, ist aber mit Sicherheit nicht schlecht. Zurück wird ein großer Spaß, dann am Tag nach dem Rennen die 40 Kilometer mit dem Zug, mit dem Fahrrad fahren.
Nö, wieso? Also da geht es ja bergab, die 40 Kilometer.
Ja.
Also von Zölden. Aber die 40 Kilometer, wenn du ankommst, musst du ja quasi leicht bergauf fahren.
Mhm. Ja, ja.
Von Ötz ja. nach Sölden.
Das sind ein paar Höhenmeter. Also ich meine, es wären so 800. Auf die 40 Kilometer. Also ist schon was. Aber okay.
Ich weiß nicht mehr, wie 14. Keine Ahnung. Aber es ging zumindest bis dahin bergab und dann biegt man Ötz rechts im Kreisverkehr ein und dann geht's bergauf.
Ja.
Und dann, ja, da ist der Spaß vorbei. Und bis dahin rollt es da eigentlich nur.
Ja, ja, ich bin ja auch einmal gefahren. Also so ist ja nicht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht komplett, wie die Strecke aussieht. Weil ich dann am vorletzten Pass, glaube ich, oben gesagt habe, dass das doch eigentlich auch reicht, dass ich fertig bin für den Tag.
Am Jaufenpass, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das, also ich weiß nicht, beim vorletzten, also ich werde noch einmal runtergemusst und noch einmal rauf.
Ja, das ist, Jaufenpass ist der vorletzte.
Genau.
Danach kommt noch Timmelsjoch und dann hast du es.
Ja, also ich nicht. Ich habe am Jaufen oben gesagt, dass das doch eine schöne Veranstaltung ist, aber dass man sich fürs nächste Mal noch was aufheben muss, damit man...
Genau, du hast ja noch eine Rechnung offen und ich denke, wenn du jetzt dich quasi gerade mit Candy B so gut vorbereitest,
ja.
Vielleicht solltest du einfach mal losziehen.
Nö, ich gehe nicht über los, wir sollen die 4.000 Euro behalten. Nee, dieses Jahr, also ich glaube, das muss irgendwie so ein Moment sein, wo ich mir denke, okay, jetzt möchte ich das auch wirklich. Und das ist dieses Jahr, also ich bin jetzt dieses Jahr schon so viel gefahren wie lange nicht mehr für meine Verhältnisse. Und ich glaube auch, aber ich möchte meiner Familie das einfach nicht zumuten, mich jetzt dafür so nochmal, also für zwei Veranstaltungen so vorbereiten. Also ich bin jetzt auch nicht übertrieben viel, ne? Aber nö, wir haben noch einen Urlaub da geplant irgendwann irgendwo und nee, das ist irgendwie...
Ja, mach doch noch einen Urlaub draus, das ist doch schön.
Ja, ach nee, so schön finde ich das da. Also waren wir ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr waren wir noch in Südtirol. Insofern, nö, also... Dieses Jahr habe ich keinen Bock drauf. Also ich glaube, da würde ich mich auch anders drauf vorbereiten als jetzt auf den Candy B. Weil ich bin ja jetzt nur mit Gepäck und auf dem mit den dicken Reifen immer so mit 20, 22 km/h durch die Gegend getuckert. Das würde dafür mit Sicherheit bei der Zeit damit nicht reichen.
Ja, also ich muss auch noch ein bisschen abspecken. Ich befinde mich schon in so einem Body-Shaping-Prozess.
Ja.
Ja. Ich versuche halt noch ein bisschen abzunehmen, weil sonst komme ich da auch nicht die Berge hoch. Also den ersten vielleicht noch, aber die anderen drei wird schwierig.
Ah, bis zum Timmelsjoch hoch kommt man. Kommst du. Das Gute war, ich hatte da oben einen Kumpel, dem ich begegnet bin. Und der meinte auch, als ich gesagt habe, ich höre auf, hat er auch gesagt, ja, ist gut. Also.
Aber ich finde es cool, dass du da nochmal, dahin fährst. Du hast ja echt schon eine ganze Menge Teilnahmen. Das war ja ein bisschen so deine Tradition beim Ötztaler da zu starten.
Ja.
Eine Zeit lang.
War das so.
Genau, find's cool.
Ja, vor allen Dingen, ich bin ja früh, also ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und dann immer mit denselben Leuten zusammen. Und die sind jetzt auch alle wieder da am Start. Also das gibt da nochmal so ein Wiedersehen.
Klassentreffen. Und,
ja. So. Ja, quasi so ein Klassentreffen, genau. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich vor allen Dingen, da kann ich jetzt noch mal zum nächsten Thema kommen, bin ich auch gespannt, mit welchem Rad ich das fahre.
Ja. Weil, warte, dann du hast es schon richtig geschoben, okay.
Genau. Weil ich habe jetzt endlich, also letztes Jahr im Mai, da habe ich ja einen Titanrahmen geschrottet, so im Tretlagerbereich, und der kam jetzt vor ein paar Tagen zurück, also nach 10 Monaten. Wurde halt wieder zurückgeliefert und ich muss schon sagen, also die haben nicht einfach nur diese eine Stelle, diesen einen Riss da im Tretlagerbereich irgendwie geschweißt, sondern irgendwie sieht das aus wie ein komplett neuer Rahmen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, der Rahmen ist neu, weil ich hatte auch an diversen Stellen schon so Abrieb auf den Rahmen. Mhm. Also der ist jetzt nicht irgendwie lackiert, aber zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Tasche montiert hast mit so einem Gurt und durch das Scheuern, du siehst halt, wo die Tasche montiert war, ne? Und das ist alles weg. Also keine Ahnung, ob die den komplett einmal neu aufbereitet haben oder doch einen neuen Rahmen. Ich weiß es nicht, egal. Naja, auf jeden Fall wollte ich da die die Kamper EK, diese Endurance, also mehr mit so straßentauglicher Übersetzung, da dran montieren. Und da ist mir dann erst, als ich den Rahmen hier wieder hatte, etwas aufgefallen, was das Ganze, glaube ich, nicht möglich macht. Weil ich hatte den Rahmen damals ja auch konfiguriert und dabei angegeben, dass ich eine SRAM Red E-Tab da dran möchte. Also sprich, alles kabellos. Ich brauche also gar nicht hinten irgendwelche Bohrungen für Kabel, die da in Schaltwerkbereich aus dem Rahmen rauskommen. Und ja, ich habe da jetzt, also mit anderen Worten, ich kann die EK da gar nicht montieren, weil ich überhaupt keine Führung für die Schaltkabel habe, für die Schalträte. Und ja, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Also wahrscheinlich die SRAM Red E-Tab, die habe ich halt immer noch, aber an einem anderen Rad. Also an dem anderen Mason Definition. Also werde ich die wahrscheinlich da wieder runternehmen und dann an den Titanrahmen dran. Und dann diese Kamper-Gruppe an den Definition-Rahmen.
Ich höre doch schon den C, wie der hinten seinen Dremel angeworfen hat.
Nee, ich dachte eigentlich, du könntest vielleicht, kannst du den einfach nochmal einschicken und die nochmal bitten, dass sie da ein paar Ösen dran machen?
Ja, genau. Und den
also, wo ich einen Rahmen, auf den ich jetzt schon ein Dreivierteljahr warte, nochmal wegschicke, damit die vielleicht nochmal was dran machen. Ich weiß nicht, ob ich darauf vertrauen würde, um ehrlich zu sein.
Aber mal nachgefragt, war das eine Garantiegeschichte?
Ja, da war eine Garantie drauf, ja.
Genau, okay. Das war das, wo du quasi dann direkt mit dem, wo du irgendwas getwittert hattest und dann kam da irgendwie gleich eine Reaktion irgendwie. War
das ja, die Geschichte? Ja, da kam genau das, wo eine negative Reaktion kam, weil die kamen damit nicht klar, dass ich das da via Social Media hinaus posaunt habe in die Welt und da kamen ja auch ein paar Replies, wobei so viel war das jetzt auch wieder nicht, ja. Also ich habe ja nicht, weiß Gott, wie viele Follower, ich weiß nicht, der Tweet, der hatte vielleicht 100 Likes, sage ich mal, also ist jetzt auch nicht so die Welt, aber okay. Es wurde halt negativ interpretiert. Vielleicht wusste man auch nicht richtig, damit umzugehen. Wie sich nachher herausgestellt hat, gab es sowas bei diesem Rahmenbauer ja auch noch nicht. Also die hatten noch nie irgendwelche Rahmenbrüche, zumindest laut eigener Aussage. Und da waren die, glaube ich, ein bisschen überfordert.
Und die ganze Reklamation, da hast du quasi den Rahmen nach UK geschickt und von da aus ging es nach Italien.
Ja. Genau,
und dann wieder zurück. Italien hattest du irgendwelche Zollgeschichten bei der Reklamation oder lief das problemlos?
Das ist eine Frage, die ich dir in einem halben Jahr beantworten kann. Also zumindest, also wie gerade gesagt, ich habe ja noch einen anderen Rahmen von diesem Hersteller. Und da kam erst ein halbes Jahr später, kam die Zollbescheinigung. Also was ich an Zollgebühren noch zu entrichten habe. Und das waren so ganz grob 30% des Kaufpreises. Aber okay, das war jetzt ja dann auch ein gekaufter Rahmen und das ist ja jetzt hier so ein Garantiefall, wo ich halt keinen Euro
für gezahlt. Wie ist das mit dem Einspruch ausgegangen? Da hast du Einspruch gegen eingelegt, oder?
Ja, wurde abgelehnt.
Abgelehnt? Also,
ja, auch ja, mehr oder weniger plausibel, also okay. Als Jurist hätte man das wahrscheinlich besser verstanden können, aber es klang plausibel in meinen Ohren als Nicht-Jurist. Ja, von daher musste ich das Geld halt überweisen. Ich hatte auch keinen Bock, da irgendwie noch einen Rechtsbeistand und so. Nee, also zu viel Heckmeck. Ja, und jetzt, wie das jetzt bei so einem Garantiefall ist, wo man halt jetzt nicht irgendwie noch Geld abdrücken muss, das wird sich in einem halben Jahr zeigen, weil so lange ist scheinbar momentan die Bearbeitungszeit, bis die da vom Hauptzollamt Köln das bearbeitet bekommen.
Ja, da würde man nicht so viel Stress uns machen hier.
Ja, die haben wahrscheinlich noch die rote Nase auf.
Ja, natürlich. Jetzt ist jetzt ja mal fast in Zeit und dann ist Ostern und dann ist ja schon wieder fast so laufend fast.
Ja. Habe ich mal die Geschichte erzählt?
Belegschaft mit Corona zu Hause.
Habe ich mal die Geschichte erzählt bezüglich doppelter Staatsbürgerschaft?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, ich habe schon mal was gehört.
Apropos Köln, da gibt es auch ein Amt, wo man quasi, wenn ich die norwegische Staatsbürgerschaft beantragen würde, würde ich, weil ich das beantrage, die deutsche verlieren. Und dann gibt es aber ein Amt in Deutschland, wo man beantragen kann, dass man die doppelte Staatsbürgerschaft behalten möchte oder seine deutsche behalten möchte. Mhm. Und das Amt sitzt in Köln und da steht dann schon auf der Webseite der deutschen Botschaft irgendwie Bearbeitungszeit, waren das 1,5 oder 2 Jahre? Wird direkt schon...
Ja. 2 Jahre. Vorab.
Ja, das ist doch auch viel besser, dann weißt du, wann du bist.
Köln. No.
Ich habe schon oft genug hier über meine hier, ich weiß nicht, wie heißt das Amt da, Denkmalschutz, wo wir auf die Unterlagen seit 2018 warten. Man wird bescheiden, man wird bescheiden. Also die Bürokratie macht die Menschen wirklich so bescheiden. Und man freut sich dann auch über, wenn es irgendwann mal kommt. Das ist ja super. Warte mal, wie wollte ich denn jetzt mal? Also, mit dem Dremel ist da nichts. Also, du willst den Rahmen jetzt nicht irgendwie nachbearbeiten.
Nein, auf keinen Fall. Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, per Schnellspanner, ne, dann die Schaltzüge da am Rahmen zu. Das kannst du natürlich nicht machen. Also,
das ich hätte jetzt so kleine Löcher gebohrt. Also, so dachte ich mir. Ob die jetzt noch bohren oder du ein Loch bohrst.
Da müsstest du aber schon 2 Löcher bohren, weil.
Ja, ja, Eingang, Ausgang.
Du kannst es nicht intern am Tretlager, durch den Tretlagerbereich führen, dazu ist da zu wenig Platz. Du musst es also am Tretlagerbereich da drumherum führen, außen. Und also da musst du, glaube ich, sogar 3 Löcher müsstest du bohren. Und nee, lass mal.
Naja, okay.
Wenn ich glaube, dann ist die Garantie weg, oder?
Nee, das ist gehört. Das sind reine Schönheitsmaßnahmen. Naja, okay, wenn du die Gruppen ja jetzt im Prinzip nur die Reifen da, die Rahmen hin und her tauschen musst, dann ist es ja ein überschaubarer Aufwand. Beziehungsweise, dann ist aber doch das, dann wird der Titan eher der Racer und die K ist ja dann doch schon eher die Gravel-Gruppe. Dann, also wie sollen die Räder hinterher sein?
Also ich würde sagen eBay und fang nochmal von vorn an.
Ja, ich würde auch. Ich glaube, wir brauchen hier an der Stelle einen sauberen Cut.
Ich habe mir jetzt eigentlich überlegt, ich nehme so ein kleines Säckchen mit Hühnerknochen und werfe damit einfach mal und guck, was bei rauskommt.
Das ist gut, aber nur von weiblichen Hühnern bitte. Ich habe gehört, ein Hahn ist nicht gut genug dafür. Ja, also den Titanrahmen jetzt irgendwie bei Kleinanzeigen rein. Ne, und dann einfach so einen schönen italienischen Carbon-Gravel-Rahmen vielleicht. Hm? Das wäre doch so ein Schinelli oder so.
Ja, also ein Gravelrad habe ich ja, das Bob-Track. Da besteht ja kein Bedarf. Also was ich ja jetzt hier mache ist, das sind ja quasi beides so Rennrad-Verschnitte, die ich hier, die ich da hin und her switche.
Aber die K ist doch eher eine Gravel-Gruppe.
Ja, klar. Es gibt ja diese Übersetzung, die dann mehr so in den Endurance-Bereich, also zu diesem Bereich hinsteuert, ist natürlich dann immer noch nicht vergleichbar jetzt mit so einer klassischen Rennradgruppe, aber geht so ein bisschen in die Richtung.
Ich gucke hier gerade beim EK-Schaltwerk, 13-fach, Ketten. Oh, da musst du die Laufräder ja auch wechseln.
Nee, Freilauf.
Ja, schwierig, ob es den gerade gibt. Uiuiuiui.
Doch, das habe ich schon alles hintereinander, aber ja.
Aber das, du hast vorne ein Einfachkettenblatt, oder?
Mhm.
Okay. Ja, schwierig, alles sehr schwierig. Advent, also du kannst 38, also bis 44er hoch. Siehst du mal, da kann ich ja mit meinem Surly einen 46er fahren, das geht ja bei dir nicht. Heieiei, das wird alles schwierig. Q-Faktor 145,5. Uiuiuiui. Wenn das mal gut geht. Nee, also ich bin ja ein großer Freund von dem Einfachantrieb. Also ich bin ja mit dem Surly im Einfach mit dem 46er vorne und hinten 1142 im Flachen kommt man wirklich sehr, sehr gut zurecht, finde ich. Und wenn du das 44er Blatt drauf machst, dann sagt Campagnolo, dann ist das schon die E-Gravel-Variante.
Okay.
Fast Gravel 42, Pure Gravel 40, Adventure 38. Das sind die Kettenadaptionen. Was bin ich denn da mit dem 36-Zähneblatt, wenn weniger als Adventure?
Das ist mehr boring. So Wanderer.
Boring.
Spaziergehen.
Board 36 Zähne, Adventure 38. Ach ja, ach ja. Ja, schöne Geschichte. Ich hätte gerne dein Gesicht noch dazu gesehen, als in dem Moment, als du realisierst, was für ein Drama sich dabei abzeichnen wird. Kannst du nicht einfach ein Foto machen in dem Moment? Das hätte mich interessiert.
Ja, es war von Enttäuschung geprägt.
Ja, das
hattest du schon angefangen zu montieren? Hast dann irgendwie festgestellt, oi, wo soll ich denn das Kabel langziehen?
Nee, okay, das nicht.
So weit warst du noch nicht?
Nee, das fiel mir dann direkt auf, als ich den Rahmen sah. Och, da, ja, ich habe mir halt erstmal genau angeguckt, war total überrascht, dass er wie neu aussieht und dann fiel mir auf.
Die Freude war kurz, dachte ich auch. Freude und Leid sind sehr nah benannt manchmal.
Ja. Also er wirklich auf Video etwas haben müssen.
Ja. Und dann so eBay.
Also ganz im Ernst, wenn man so eine SRAM Force E-Tab, wenn man die jetzt einfach so bestellen könnte, das würde ich, glaube ich, vorziehen. Dann würde ich mir einfach diese Gruppe bestellen und an den Titanrahmen dran machen, weil dieses Schaltung abbauen, um sie dann an einen anderen Rahmen dran zu bauen, also da habe ich eigentlich null Lust drauf.
Ich würde die EK auch für einen guten Preis nehmen. Also, Fuffi.
Ja.
Nee, die wird wahrscheinlich auch noch gut los. Also,
ja, der ist ja nicht benutzt, aber ich kriege ja nicht die Force.
Ach so, ja, das kann jetzt nicht für jeden, man kann nicht jedes Problem lösen. Das stimmt. Also da kenne ich aber noch ganz andere, die auch auf die Force warten. Insofern, ja, hoffen wir, dass vielleicht muss es gerade noch mal ein bisschen schlimmer werden, damit es erst viel, viel besser wird.
Die IK ist das, die ist mit Scheibenbremse, oder?
Ja. Markus, wir haben 2022. Da müssen auch, da musst auch du mit der Erkenntnis leben, dass die Welt ist eine Scheibe mittlerweile. Die Radsportwelt.
Und die ist aber mechanisch.
Ja, die ist mechanisch, ja. Vorne einfach und hinten 13-fach.
Okay.
Ja, also gibt es eine elektrische EK, gibt es noch nicht? Das muss ich. Nee, stimmt. Das war bis jetzt noch den Superrekord vorbehalten. Und den Rekord. Ja. Dann warten wir mal, was wir demnächst in der Bucht sehen. Und das werden euch mit Links dann versorgen. Jack Wolfskin macht jetzt auch Taschen. Wie überrascht waren wir?
Ich war ziemlich überrascht. Wobei ist natürlich verständlich, dass die sich diesen Markt nicht entgehen lassen wollen.
Ja.
Aber Jack Wolfskin und Taschen, wobei doch, die machen ja schon Rucksäcke schon ewig. Und da war der Schritt zur Fahrradtasche wahrscheinlich dann doch nicht mehr so groß, wie man zuerst meint.
Ja, wobei ich das, also ich bin im Jack Wolfskin, bin ich nicht drin. An der Stelle, ne? Deswegen, ich kenne mich da so wenig von mit aus und also ja klar, Rucksäcke, aber ich hätte die jetzt bis dato auch eher so als wie soll man sagen, Bekleidungsmarke gesehen, dass die auch Rucksäcke machen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Muss ich gestehen.
Doch, gibt es. Und ja. Diverse Taschen halt.
Ja, und
also der Klassiker war doch früher diese Waschtaschen von Jack Wolfskin.
Die Waschtaschen?
Ja, die man so zweifach zusammenklappt und dann so auseinanderklappt. Also, wie soll man sagen? Heutzutage wäre das wirklich eher gerollt. Damals war das noch so, legt man das ineinander. Und da hat man drin so einen Haken, kann man es irgendwann in einen Baum hängen beim Zelten. Das war doch in meiner Jugend halt das doch jeder, der irgendwie campen war.
Ja, da unterscheiden sich unsere Jugenden mit dem Campen. Aber ich weiß, glaube ich, was, ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon, was du meinen könntest. Insofern, ja. Aber kommen wir mal direkt zu den Taschen. Also also jetzt, ne, ohne sie in der Hand zu haben, kann man natürlich eh nichts sagen. Aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise besonders innovativ wäre oder nur sieht eher so altbacken aus. Und also ist jetzt nichts dabei, was mich irgendwie vom Hocker hauen würde.
Ich denke, wir sind nicht Zielgruppe dafür. Ich denke, also Jack Wolfskin ist ja nun eher so eine Großstadt-Trendmarke, was so die Klamotten betrifft. Also viele Leute, die nichts mit Auto zu tun haben, tragen irgendwie Jack Wolfskin-Klamotten, die so ein bisschen, ja, so eben nicht so irgendwie das extreme Auto und Funktionsklamotten haben, die jetzt da genau gucken, sondern da geht es auch ein bisschen um Mode. War es jetzt zumindest lange Zeit so. Und da, denke ich mal, treffen ja einfach irgendwie eine ganze Menge Leute, die da so in... Ich finde dieses Werbefoto fast ein bisschen fehl zur Zielgruppe. Also ich würde eher sagen... Die irgendwie Urlaubsbiker, die mit einem E-Bike unterwegs sind, könnten sich so eine Tasche holen. Also das würde ich jetzt eher, jetzt, ich meine, das ist nicht negativ, aber ich denke, dass Jack Wolfskin meiner Meinung nach eigentlich eine andere Zielgruppe hat.
Das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also so wirklich nicht, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe von denen ist, weil so, die, also ich war, glaube ich, meine Frau hat eine Jacke von denen, mit denen, da war ich einmal. Die haben wir mehr oder weniger aus Versehen kaufen müssen, weil sie sonst erfroren wäre wahrscheinlich. In so einem Jack Wolfskin Store in, ich will jetzt nichts Falsches sagen, San Francisco oder sonst was, wo die Sachen aber echt so spottgünstig waren. Und das sah ich wirklich so als Hochleistungsfunktionskleidung. Da war auch irgendwie so ein ausgestellt, so ein Himalaya-Anzug, weißt du, wo du bei auf 7000 Meter wahrscheinlich so eine Luftflasche drin und bei minus 300 Grad da überleben konntest, wahrscheinlich über Wochen. Ne? Und deswegen habe ich das immer so als total funktional angesehen, und aber ich habe mich da falsch zu orientieren. Weil die Taschen sind ja jetzt eher so, naja, also da ist jetzt nichts, irgendwas Innovatives sehe ich da zumindest nicht. Also, was jetzt nicht schlecht sein muss, ne? Wenn es gut ist. Ich habe eine Tasche mittlerweile hinten für am Sattel von SKS zum Beispiel. Die ist super. Also die hat zum Beispiel unten ist die verstärkt so ein bisschen, was ich jetzt im Zuge der Vorbereitung auch gelesen habe, dass die Ortlieb-Taschen manchmal so zum Durchhängen neigen. Hat diese SKS überhaupt nicht. Also die ist unten total stark, weil die hat auch unten so ein Schutzblech, kannst du da dran montieren, ne, wenn es ganz schlimm regnet. Und die sieht halt genauso aus wie die Jack Wolfskin. Also, naja, aber wenn es funktioniert und wenn man sich mit der Marke echt schon gut identifizieren kann und so weiter, warum nicht?
Ich fand Jack Wolfskin früher auch vielleicht mal, also früher, das reden wir jetzt so irgendwie von vor 20 Jahren oder ich glaube, da waren die auch ein bisschen weiter vorne dran. Ich hatte auch mal Zelte von denen, die eigentlich ziemlich gut waren, also so Tunnelzelte, die lange gehalten haben, lange funktioniert haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich viele Sachen eben jetzt auch sind professioneller geworden, also viele Markenhersteller von Autosachen, Zelte oder und da ist meiner Meinung nach Jack Wolfskin eher so im Durchschnittsbereich geblieben.
Die Meldung, finde ich, passt jetzt auch dazu, weil das kam auch letzte Woche. Ich kann den Namen überhaupt nicht aussprechen, also zum Glück haben wir ja hier in Skandinavien dabei, die ja auch schon so eine Mode-Fashion-Marke ist, Fjällräven?
Ja, genau.
Die was mit Specialized zusammen machen. Die Schweden. Hab das gerade noch hinzugefügt. Und da sehen die Taschen zumindest, also da ist bis jetzt noch nicht so wirklich was rausgekommen. Nur so ein paar Fotos wurden gesichtet mit Sachen. Ich meine, bei denen ist es, glaube ich, noch mehr so, dass das eine Lifestyle-Marke ist. Aber irgendwie habe ich da so den Eindruck, zumindest bei den Bildern, die man da sieht, dass die zum einen mal die so klassischen Radwanderer vielleicht ansprechen, aber zum anderen auch von den Taschen zumindest auch so ein bisschen den sportlicheren Fahrer. Aber vielleicht mag ich mich da auch täuschen. Vielleicht ist aber auch die Zusammenarbeit an der Stelle mit Specialized einfach so, dass man sagt, dass die den Input in die Richtung so ein bisschen drücken. Aber ja, bin ich auch gespannt, also was dabei rumkommt. Hattet ihr das auch mitbekommen?
Nö. Nee? Nee. Aber ich bin auch nicht so im Shopping-Feeling momentan. Also muss ich ehrlich sagen, das ist so.
Du, ich habe das auch. Also natürlich habe ich mich jetzt gerade mit dem Taschen ein bisschen, weil das Thema sehr akut wurde, beschäftigt. Aber das hatte schon so die Runde gemacht. Deswegen dachte ich, das hättet ihr vielleicht auch mitgekriegt. Und einfach da so ein bisschen farbenfroher zu sein oder so, finde ich gar nicht schlecht. Also ich würde mir zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, okay, hier einmal das ganze Sortiment von Jack Wolfskin und einmal das von Specialized mit der Marke, die ich nicht aussprechen kann, dann würde ich das Zweite für würde ich mir eher anschauen wollen als das Erstere. Weil wenn man sich jetzt die Fotos, ich habe jetzt hier die Fotos von Rennrad News, da sind ja schon ein paar dabei, wo ich mir denke, ach, das könnte nett sein. Und ich glaube, die machen, ich weiß nicht, ob es dann nur um Taschen und so geht, sondern auch um Kleidung. Da ist ja Specialized auch im Bekleidungssegment relativ weit vorne mit ihren Sachen. Das könnte, glaube ich, ganz gut ausgehen dann zusammen. Nun ja. Dann haben wir noch, wir haben unsere Waschecke.
Ach ja. Nee, ich habe da schon mal von erzählt. Das ist allerdings schon ewig her, dass ich Sportkleidung habe, die ist qualitativ nur top in Ordnung. Also ist nichts dran, da löst sich auch kein Aufkleber, also irgendwelche aufgebügelten Markennamen und so weiter. Sieht einfach aus wie neu, aber es müffelt halt. Und wenn man das wäscht nach Empfehlung des Herstellers bei maximal 40 Grad, besser bei 30 Grad, dann damit kriegt man den Geruch halt nicht raus. Da kann man noch so viel Hygienespüler und was es da alles gibt nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Und ja, ich war jetzt dann, irgendwann war ich so weit, dass ich mir sagte, okay, jetzt kannst du sie wegschmeißen. Und bevor du das machst, also es geht um eine Jacke, die ich da habe, und bevor du das aber machst, probierst du noch was anderes. Und zwar habe ich die bei 60 Grad gewaschen und dann noch so eine Tasse Essig dabei gekippt und dann noch das normale Waschmittel. Ja, und dann ganz normal gewaschen, in der Waschmaschine. Und ja, danach war der Geruch weg. Also es hat tatsächlich funktioniert. Und die Jacke sah auch genauso aus wie vorher. Also es war jetzt nicht so, dass durch die 20 Grad mehr, jetzt bei 60 Grad, da irgendwie sich was gelöst hatte. Mhm. Nee, das war alles okay. Und keine müffelnde Jacke mehr. Und ja, deswegen vielleicht mal so eine Empfehlung. Also, dass man, wenn man schon in diesem Stadium ist, dass man die Sachen jetzt eigentlich wegschmeißen will, weil man halt mit diesen Gerüchen nicht irgendwie kein geeignetes Mittel findet, das loszuwerden, dann kann man das versuchen.
Also nochmal, einfach normal waschen plus eine Tasse Essig auf 60 Grad, fertig.
Ja, und halt Waschmittel. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich habe es jetzt nicht nochmal ausprobiert, was ist, wenn ich jetzt nur Essig nehme und kein Waschmittel. Ich hatte halt Waschmittel und eine Tasse Essig und dann bei 60 Grad.
Nicht Essig-Essenz, ne? Ich verwechsel das nämlich immer. Ich hasse Essig, deswegen stinkt die Bude danach doch auch wahrscheinlich unfassbar, oder?
Nee? Also wenn du an den Kleidungsstück riechst, du riechst so ganz wenig den Essig raus, aber ist wirklich so minimal.
Okay.
Wie bist du denn darauf gekommen? Ist das so eine eigene Mixtur oder?
Ich habe einfach nochmal gegoogelt, weil ich mir da nicht jetzt anders zu helfen wusste und dann das war dann so der allgemeine Tenor, dass aber die sagten dann auch viele sagten dann auch, man sollte bei 40 Grad bleiben, aber das hat ja bei mir nie funktioniert. Und deswegen habe ich das einfach mal kombiniert, diese verschiedenen Tipps und ja, das hat dann halt funktioniert. Und ich habe das jetzt schon mit diversen Jerseys gemacht, jetzt wie gesagt diese eine Jacke und ich habe da halt so eine Handvoll von Kleidungsstücken gehabt, die halt so gemüffelt haben, ne? Also das hieß, du hast die Sachen gewaschen, die rochen alle gut, dann hast du die während du die anhattest und da so leicht drin geschwitzt hast, da fing das dann so dermaßen an zu müffeln, wirklich, das du konntest keinen zumuten. Und der Grund ist halt, dass da irgendwelche Bakterien sich ansiedeln und die dann halt darauf reagieren, wenn die mit, ich weiß jetzt nicht, ob es an Schweiß liegt oder an der Feuchtigkeit oder an den Temperaturen. Auf jeden Fall, sobald du das Kleidungsstück benutzt, das scheint diese Bakterien wieder zu aktivieren und dann stinkt das halt. Ja, und die wirst du dann halt durch sowas los.
Ja, also ich weiß nicht, man entkalkt ja auch die Waschmaschine, die Kaffeemaschine mit Essig. Für die Waschmaschine macht das aber nichts aus, ne? Also
nee. die macht das nix.
Ich weiß nicht, ich, warum meine Sachen nicht müffeln. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht benutze ich sie zu selten oder habe zu viele, dass es bei mir irgendwann so schlagartig, weißt du, dass es so nach irgendwann, aber du verkaufst die Sachen doch bei eBay immer direkt wieder. Also,
Quatsch.
Also als könnte die doch gar nicht werden bei dir. Naja.
Nee, ich habe halt so ein paar Sachen, die... Also ich habe zum Beispiel so eine Winterjacke, die hat ja doch mal ein paar Scheine gekostet und warum sollte ich mir eine neue kaufen,
ja, wenn die alte
noch total in Ordnung ist?
Ja, nein, das stimmt ja auch vollkommen. Also ich bin da, vielleicht, weil ich manche Sachen einfach, also ne, ich hätte jetzt auch eine oder ich habe zwei Winterjacken, die ich benutzen würde, wenn ich jetzt viel im Winter draußen fahren würde. Nur das hat sich ja in letzter Zeit dann eher gewandelt zum Drinnenfahrer. Ihr habt mich bei Swift doch gar nicht vermisst, ne? Fällt mir gerade mal auf.
Ja, du warst eine Zeit lang total aktiv und jetzt auf einmal gar nicht mehr, ne?
Nee, ich habe natürlich die Zeit, die ich jetzt auf dem Rad verbringe, möglichst viel auf dem Gravelrad verbracht, weil ich möchte mich natürlich jetzt auf dem einen Rad einschießen und das andere Rad ist das, was ich auf der Rolle fahre. Und deswegen fahre ich jetzt so viel wie möglich nur auf diesem einen Rad. Weiß auch gar nicht, ob es klug ist, aber deswegen habe ich das jetzt im Moment stillgelegt. Aber sobald der Kenny B vorbei ist, werde ich da auch wieder, auch mal so morgens früh wieder in das Business einsteigen.
Na, okay.
Keine Sorge. Das kommt wieder. Also, das war der kleine Wäschetipp vom lieben Christian.
Christians Beauty-Ecke.
Christians Beauty-Ecke. Gefielzeit für seine Beauty hat jetzt auch André Greipel. Da seid ihr beide mitgefahren bei seinem Retirement-Ride, ne? Aber hatten wir da nicht drüber schon gesprochen? Da habt ihr doch die Gerüchte gestreut, oder?
Das kann sein. Das war ja schon.
Ja, habt ihr ja schon
exakt gesprochen. Exakt vor 2 Monaten.
Ja. Nee, da habt ihr schon drüber gesprochen, ihr Lügner. Aber wo wir bei Swift sind, Alp to Swift Sub 1-Hour-Attempt. Also für die, die nicht genau wissen, was gemeint ist, so wie ich, da geht es darum in diesem Video von 1 Stunde und 5, dass jemand Alp to Swift in 1 Stunde hochfahren möchte. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Unter 1 Stunde, genau. Also das ist halt so ein, ich glaube, da gibt es auch eine Auszeichnung für direkt von Swift, dass wenn man es unter 1 Stunde geschafft hat, dann gibt es halt so eine Plakette, die...
Ach,
also komm, eine digitale Plakette. Ja, ich wollte das noch angehen und dann kam Corona dazwischen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich traue mich momentan noch nicht, weil ich irgendwie noch nicht so ganz die Form von vor Corona habe. Mhm. Aber eigentlich hatte ich das angedacht und deswegen steht das hier auf der Themenliste, weil es war so von mir geplant, dass ich das jetzt gepackt habe, aber ich habe es leider noch nicht gepackt.
Ah.
Ich bin jetzt bei, also momentan brauche ich 1 Stunde 4 Minuten, also viel fehlt jetzt nicht mehr. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich das Video hier schon verlinkt habe, auf jeden Fall gibt es ein Video von einem Typ, ach doch, das scheint das Video zu sein, der versucht das halt in unter 1 Stunde zu fahren. Mhm. Und ja, meine Idee war jetzt einfach, ich schaue mir das Video an, während ich selber fahre und dann sehe ich ja direkt, ob ich in der Zeit bin.
Wie lange hat der gebraucht, weißt du das? Also hat er so irgendwie 59,50 gebraucht oder was?
Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Ich tippe mal, ja, irgendwas knapp unter 1 Stunde.
Also nur vom technischen Verständnis her, du legst dann einfach die beiden Videos nebeneinander, also du fährst nebeneinander und siehst dann ihm sozusagen, das müsste doch hier, Programmierer, hör mal zu, das müsste doch möglich sein, der einfach wie, das gab es ja auch schon mal beim Stundenweltrekord, dass du so eine Linie vor dir hast, die genau anzeigt, okay, das ist 1 Stunde hier hoch. Weißt du, so ein Overlay.
Tja.
Aber naja, du kannst ja auch einfach das YouTube-Video rechts machen, links hast du Swift und fährst dann sozusagen parallel und genau. Versuchst immer dran zu bleiben.
Hm. Genau, das war der Plan. Eigentlich ganz einfach.
Ja, zu einfach.
Und wenn ich nicht dran bleibe, halte ich eben das Video an und genau, dann bin ich wieder auf Kurs. Nur leider ist meine Zeit dann im Eimer.
Ja. Und du musst halt aufpassen, dass nicht jemand zwischendurch reinkommt und das Video auf 1,5-facher Geschwindigkeit dreht.
Was ein Spaß.
Ja, ich fände es lustig. Irgendwas stimmt ja, doch hier nicht.
Ja, 1,5 wird es ja schnell merken, aber es gibt ja auch so 1,1-fache
Beschleunigung. Ja, genau, das meinte ich auch. Es gibt die lustige Geschichte, ich weiß nicht. Kennt ihr die, dass irgendein Videodreh von, wurde ein Film gedreht mit Matt Damon und George Clooney und dann hat George Clooney nachts immer die Anzüge von Matt Damon ändern lassen und hat die mal ein bisschen schmaler gemacht, sodass Matt Damon die ganze Zeit bei dem Filmdreh dachte, er nimmt immer massenhaft zu. Ich auch nicht so schöne Betrügerei.
Ja.
Naja, wäre das was für dich, Markus? So, bist du, weißt du deine Bestzeit da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute bei mir 1,5 Stunden oder 2.
Na, ist es das Swift-Segment? Strava-Segment, Alp de Zwift?
Ich glaube, das, also die unterscheiden sich da nicht. Das ist genau dieses Segment.
Also, wenn ich jetzt hier mal bei Strava schaue und so. Bestenliste würde ich sagen, Herr Hoff liegt bei 1,3609.
Habe ich doch gar nicht falsch geschätzt, gar nicht so falsch geschätzt.
Und du, Timmy, liegst bei 1,0432.
Ja, genau.
Und du jetzt hier?
Und ich lieg bei 55,42.
Boah, hat der feine Herr ja schon die Plakette. Wo hängt die denn?
Das war im Januar hier bei. Da war ja so ein Stage bei
Tour de Zwift.
Tour de Zwift.
Ja, stimmt.
Da habe ich meine Bestzeit auch gefahren. Jeder wie er kann. Ja, 5. Ja. Also, aber dann ist das ja, also ich dachte jetzt, das wäre so komplett out of everything. Also ich dachte, das wäre so. Nee.
Okay. Ich habe so Rast immer gefahren, genau.
Ja, dann have fun, ne? Also mach ruhig, lass mich mit dem Scheiß rum. Ich dachte ja kurz, was ist denn jetzt nicht Tour de Zwift, sondern was ist denn jetzt? Jetzt ist da auch irgendwas.
Tour of Watopia.
Ja, genau. Hab ich meiner Frau gesagt, da ist jetzt das gleiche wie beim letzten Mal. Die so, oh nein, der Scheißschenk fängt schon wieder an. Ich so, nee, diesmal nicht, diesmal. Nächstes Jahr steige ich dann wieder bei Tour de Zwift ein. Diesmal nicht. Ja, aber dann habe ich jetzt verstanden, worum es da ging. Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Was wir noch haben, das RKI meldet mehr Risikogebiete für durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung. Das ist natürlich eine Veranstaltung, eine Sache, die ich gerne höre, kurz bevor ich irgendwo mehrere Tage draußen im Zelt übernachte. Da macht man mir eine große Freude mit so einer Nachricht.
Ja. Das ja. ist vielleicht noch nicht so ganz die Zeit, Anfang April, dass man damit Probleme hat. Gut, aber so später.
Wusste ich nicht, deswegen bin ich jetzt ein bisschen beruhigter wieder.
Ich bin mir aber nicht sicher. Aber später im Jahr wird das auf jeden Fall akut. Und ja, klar, durch die Erderwärmung ist da nichts Neues, ne? Dass diese ganze Insektenwelt sich mehr und mehr Richtung Norden verschiebt und die Zecken gehören halt dazu und halt auch die Zecken, die FSME übertragen und da gab es halt so einen Artikel zu in der Zeit. Mhm. Und ja, gegen FSME kann man sich halt super impfen lassen und daher für alle Freunde des Waldsports per Rad die Empfehlung, sich gegen FSME impfen zu lassen.
Ist das einfach, du gehst zum Hausarzt und kriegst du eine Spritze oder was?
Ja. Also ja, da gibt es eigentlich nicht großartig etwas, was man da vorbereiten müsste oder so. Okay, wobei ich bin mir nicht sicher, ob es eine oder mehrere Spritzen sind. Kann auch sein, dass es mehrere sind. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Aber das wäre jetzt so eine Sache, da habe ich mich noch nie, also was heißt noch nie mit beschäftigt, ne? Also so nach dem Motto, okay, das hast du mir ja damals auch recht eindringlich gesagt, hier, ey, da in der Wiese übernachten im Hochsommer, such dich danach mal ordentlich ab, was ich danach auch ordentlich gemacht habe. Aber ich wusste, mir war nicht so klar, also von der Impfung habe ich ja schon mal gehört, aber mir war jetzt nicht so klar, dass das alles so einfach ist, ne? Also das gehört jetzt zu den Sachen wieder, wo ich sage, danke, da habe ich was dazugelernt. Für Menschen, die in Risikogebieten wohnen, arbeiten oder dort Urlaub haben, empfehlen die Fachleute eine Impfung, eine zeitlich begrenzte Impfschutz, das war für Urlauber von mindestens 2 Einzelimpfungen, bei längeren Impfschutz sind 3 Gaben nötig. Alle 3 bis 5 Jahre aufgefrischt werden.
Ja.
Fast alle der gemeldeten Erkrankten sind dem RKI zufolge gar nicht oder unzureichend geimpft. Ja, dann kann man das nochmal machen. Werde ich mir jetzt mal für diesen Sommer vornehmen, auf jeden Fall.
Wobei Zecken können natürlich noch andere Sachen übertragen. Da gibt es ja noch diese Borreliose. Und da gibt es halt noch keinen Schutz gegen, das ist so ein, also da wird dann halt das Nervensystem und die Gelenke angegriffen.
Ja, ne, also bloß weil ich das eine nicht hindern kann, freue ich mich, kann ich mich auch ein bisschen darüber freuen, das andere zu verhindern. Ne?
Ja.
Es ist wie anschnallen, ne? Wenn von oben ein Flugzeug drauf fällt, bin ich trotzdem kaputt, aber deswegen schnalle ich mich ja trotzdem an. Also muss ich mal auch übertragen. Ach Gott, ja. Ja, werde ich mal machen, glaube ich. Das schadet nicht. Du da oben, habt nee, bei euch ist zu kalt dafür, ne?
Nö, Zecken gibt es ja auch ziemlich viel. Also doch, doch.
Aber
ist ja, also bei uns ist ja viel so niedrige Vegetation, auch Büsche. Mhm. So, also Zecken ist ein großes Thema.
Gottes Willen.
Doch, doch.
Ach, haben die.
Allerdings ist die Sache hier mit dem Zeckenimpfung, Zeckenschutzimpfung und sowas nicht so wie in Deutschland. Das macht man eher nicht. Also, aber das ist. Norwegen, Gesundheitssystem ist so eine Sache für sich.
Okay, also sind jetzt keine Zeckenleugner, sondern es ist einfach schwierig, an die Impfung zu bekommen, beziehungsweise wird es nicht bezahlt.
Ja, also genau, vieles machst du privat und in dieser ganzen Corona-Debatte ist mal ganz lustig gewesen, so Schnelltests wurden in Deutschland oder Europa schon eingeführt, da hat man hier noch nicht ein Wort drüber verloren. Das ist sehr langsam mit gewissen Sachen. Und wenn die dann nicht sozusagen zentral irgendwie getestet und selbst erfunden wurden, dann dauert es manchmal sehr lange, bis gewisse Sachen, die sich auf der Welt durchgesetzt haben, hier dann auch mal eingesetzt werden.
Kurios. Leider. Kurios. Würde man ja eigentlich nicht vermuten. Also, ne?
Nee, es wird ja immer viel gelobt, das norwegische Gesundheitssystem. Und was man nicht hat, ist diese Zweiklassenmedizin. Das muss man sagen. Also es gibt ja keine Krankenkasse in dem Sinne, sondern man bezahlt seine Steuer. Mit den Steuern bezahlt man quasi das Gesundheitswesen. Und dadurch gibt es keine Zweiklassenmedizin mit privat und gesetzlich. Und auch wo jetzt Krankenkassen, die einen machen das und die anderen das und hin und her. Das fällt halt weg. Also es gibt quasi eine gewisse gleiche Grundversorgung für alle, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, ist man hier nicht unbedingt gut aufgehoben, finde ich.
Dann gibt es
andere, muss man sagen,
die gleicher sind als gleich.
Nee, es ist schwierig. Also wenn man quasi, oder ich habe den Eindruck, dass man in Deutschland, wo eine gewisse Konkurrenz herrscht zwischen den Gesundheitsinstituten, man auch bereiter ist, quasi zu forschen, neue Dinge auszuprobieren und irgendwie weiterzudenken, also sich irgendwie abzusetzen. Mhm. Und dessen hier, das eben in einem staatlichen System eher so ist, und wir machen all das Gleiche. Und wenn nicht sozusagen das alle machen können, macht es halt niemand. Mhm. Was dann auch quasi den Fortschritt teilweise ein bisschen hemmt.
Ja.
Andererseits muss man zugeben, dass hier in Norwegen sehr, sehr wenig Leute gestorben sind an Covid-19. Mhm. Warum, wieso, weshalb, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die Sterberaten extrem niedrig sind.
Ja, wahrscheinlich kann ich auch nicht so sagen. Der erste Gedanke ist bei mir immer, weil die Bevölkerungsdichte einfach noch anders ist.
Ne? Also. Ja gut, wir haben ja trotzdem, wir hatten ja streckenweise höhere, also deutlich höhere Inzidenzen als in Deutschland. Also ja, da lag Deutschland doch irgendwie.
Vielleicht also, wegen den Wind.
Oder den
zu windig.
Haar. Den blonden Haaren.
Windig. Ja, genau. Nee, ich kann es nicht sagen. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht leben die Deutschen alle ja ungesünder oder.
Ja, oder sind jünger, älter.
Vorerkrankungen.
Älter, alle schon alt. Das waren unsere Themen. Das sehe ich gerade voll Schrecken. Ich dachte ja, da hat irgendjemand noch gelöscht oder was, aber das ist ja super. Wir sind alles durch. Kann ja ins Bett gehen. Haben wir noch was? Ich habe eben noch kurz gedacht, das wollte ich noch erzählt haben, aber dann habe ich es wieder nicht notiert und direkt vergessen. Auch den Sendungstitel. Ich hatte zwischendurch einen Sendungstitel, den habe ich auch wieder vergessen. Muss ich mir nochmal nachdenken. Ja, Grüße an den einen, sehe ich gerade. Komme jetzt nicht auf den Namen, Hörer hat sich gemeldet. Der hatte bei uns eine Flasche gewonnen vor 2 Jahren, ob die noch da wäre. Wir hatten hatten wir uns lose verabredet, dass wir die persönlich übergeben und fahren. Zusammenfahren, aber dann kam Corona und deswegen ist nicht stattgefunden. Ach so, Cycling World Berlin, München, Quatsch, Düsseldorf. Cycling World Düsseldorf findet statt bald. Hätte mich jetzt eigentlich drauf gefreut, ist aber jetzt meiner Paranoia, mich noch anzustecken, zum Opfer gefallen. Das heißt, ich werde nicht hinfahren. Ich weiß nicht, eine Woche vorher irgendwie in so einer Messehalle oder Messegelände, Messegebäude, mich zu bewegen mit ganz, ganz vielen Menschen, die zwar wahrscheinlich alle getestet und der Großteil geimpft sind und so weiter, würde sich für mich falsch anfühlen. Dafür bin ich nicht die Zeit gefahren. Und bin morgens um 5 Uhr auf der Rolle hier gewesen, damit ich mir jetzt eine Woche vorher daraus einfange. Überlegst du noch hinzufahren, Christian?
Nee, ich schaffe das jetzt zeitlich auch nicht. Ja.
Aber eigentlich finde ich es schade. Ich wäre gerne hingefahren. Die Jahre, die ich da war, waren sehr schön und ich glaube, die Messe hat sich in der Hinsicht noch auch immer weiter und gut entwickelt. Insofern, allen, die da sind, schreibt mal einen Kommentar unter der Folge, wie es war. Grüßt alle ganz nett von uns. Und habt Spaß da. Das wollte ich noch erwähnt haben. Sonst noch etwas, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Wenn ihr auch den Candy Bee fahrt durch Zufall, also wenn ein Hörer mitfährt, ich habe einem eine Vermutung, aber ich bin nicht ganz sicher, dann hinterlasst auch mal einen Kommentar. Mit der Startnummer am besten oder irgendwie so, dann, ich weiß nicht, es gibt ja so Veranstaltungen, da bekommt man so ein Race Cap mit einer Nummer drauf. Ob es da auch sowas gibt oder eine Startnummer, das weiß ich überhaupt nicht, müsste ich auch nochmal fragen. Aber mal gucken. Gut, dann sage ich, macht es gut, bleibt gesund alle. Danke für eure Unterstützung. Danke euch beiden. Christian?
Jo.
Markus?
Jo.
Jo. Und ich würde sagen, dann sprechen wir uns das nächste Mal, wenn diese Candy Bee-Geschichte durch ist. Dann kann ich euch ein bisschen mein Leid klagen. Ich habe auch mir vorgenommen, zwischendurch ein paar Audioaufnahmen zu machen. Vielleicht kann ich da was zusammenschneiden draus.
Also kein Selfie-Stick und eine GoPro?
Nee.
Schade.
Sag mal, wir sprechen jetzt hier seit wie vielen Jahren in so Mikrofone rein ohne Kamera. Warum sollte ich denn ausgerechnet dann, wenn ich Grenzerfahrung mache, eine Kamera mir ins Gesicht halten? Das ist ja völlig...
Dann ist es am interessantesten.
Nee, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich. Ich glaube, weiß ich nicht, ne? Wer weiß, was kommt. Aber ich glaube mal so ab und zu, damit man es... Also, jetzt Sachen niederschreiben unterwegs, entweder in Stift und Tastatur, das wäre auch nicht meins, aber ich muss mal gucken, irgendwie was in das, zumindest die Diktierfunktion des iPhones zu nutzen, um da was reinzusprechen. Das kann ja nicht schaden, auch um für sich selber Sachen festzuhalten. Ich weiß noch nicht genau, ich habe durch Zufall letztens, also was heißt durch Zufall, habe ich vor Jahren mal so einen Kopfhörer, ich glaube, du hattest auch mal so welche, Christian, die hinten zumindest noch ein Kabel haben, aber ansonsten Bluetooth sind. Weißt du? Hm. So In-Ears mit einem Kabel hinten und die waren gar nicht so alt, aber die Akkuleistung war
jetzt... Ach, vom Plantronics.
Ja, nee, aber die richtig so im Rohr drin sitzen. Also das waren ganz einfache von Anker, die haben auch kaum was gekostet. Also was heißt kaum was gekostet, aber die waren sehr, sehr günstig. Und dann, die hatte mich aber gar nicht so lange und die Akkuleistung war wirklich unterirdisch runtergegangen. Und dann habe ich gesagt, hier, ob man das reklamieren könnte irgendwie, weil ich weiß, Akku gehört nicht dazu, aber das ist jetzt schon komisch irgendwie, nicht mal die Hälfte. Und dann haben die mir jetzt ein neues zugeschickt, allerdings ohne Kabel, also wie so Earpods. Okay. Und da habe ich mich gefragt, ob ich die wohl so auslösen kann, dass ich einfach zweimal drauf drücke und dann die Diktierfunktion starte oder irgendwie sowas. Das muss ich mir auch nochmal angucken, weil ich glaube, das würde so in den Workflow reinpassen.
Zweimal draufdrücken und damit dann beim iPhone die Diktierfunktion auslösen, ich glaube, das wird nichts.
Die Zeit, die ich also investiert hätte, um das zu lernen, die kann ich dann in günstigere Sachen investieren. Ja, ich kann nicht sagen, ey Siri, hier öffne Diktierfunktion. Entschuldigung, alle, deren Siri gerade angesprungen ist.
Vielleicht geht das, kann sein.
Hey Siri, lege Notiz an, lege Audio-Notiz an. Will Home ist der beste Podcast der Welt. Vielleicht haben das jetzt ganz viele so gerade in ihre Diktierfunktion gediktet. Es wurde eine Notiz mit dem Titel Will Home
erstellt. Aha. Es war jetzt aber keine Audio-Notiz, dann hat die wahrscheinlich nur das Transkript gemacht.
Hat mich aber trotzdem mächtig erschrocken. Naja, vielleicht hat da aber auch irgendwie ein Hörer noch eine Idee, wie ich das so möglichst einfach und möglichst problemlos hinkriegen kann. Gut, dann haben wir euch jetzt viele Hausaufgaben gegeben. Bedanke mich nochmal bei allen und auf bald. Passt auf euch auf, bleibt gesund und fallt nicht vom Rad, wie ich. Tschüss.
Ciao. Tschüss.